Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Guten Morgen zusammen oder guten Tag oder guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Schalker Markt, Folge 37. Dieses Mal wieder mit der ursprünglichen Besetzung an meiner Seite, der große Schlamann im schönen Gelsenkirchen, im schönen Keller mit UNDAF 13 und nicht im Urlaub. Guten Morgen, Dirk.
Ja, schönen guten Morgen, lieber Robert. Ich werde es mir einfach jeden Tag anhören müssen. Das Schöne ist, bald ist ja schon wieder Trainingslagerurlaub und danach ist Urlaub und dann habe ich tatsächlich dreimal Urlaub. Aber ich kann schon versprechen, dass ich mindestens aus zwei Urlauben auch Podcast machen werde. Also dann ist das dann nur Halburlaub. Also einmal Urlaub heißt bei mir Arbeitsurlaub und Urlaub ist richtiger Urlaub.
Ja, ich habe ja Ende August dann tatsächlich ja auch Urlaub. Ja, eine Woche werden wir da auch tatsächlich keinen Podcast machen, weil ich werde meinen Arbeitslaptop nicht mit nach Zypern nehmen. Aber die anderen zwei Wochen, ich habe dann drei Wochen Urlaub, die anderen zwei Wochen, denke ich, werde ich dann trotzdem mich hinsetzen und dann einen Tag opfern und schnibbeln.
Opfern?
Na ja, gut, sag mal. Ja, aber du darfst ja eins nicht vergessen, für dich, also ich will das nicht kleinreden, wenn du im Urlaub das machst, bei dir ist es halt die Vorbereitung und alles und dann halt eine Stunde oder eineinhalb oder wie viel wir auch machen, vielleicht auch zwei.
Eine Stunde, Robert.
Aber ich muss ja danach auch noch ein bisschen was machen.
Über den Punkt sind wir doch hinaus.
Ja, kleiner Reminder, dass wir ja... Dreiviertelstunde wollten.
Wir wollten eigentlich machen, bis das UFO kommt.
Haben wir, glaube ich, nicht ein einziges Mal eingehalten in sieben. Also wir waren ein paar Mal knapp dran. Unter anderem jetzt letzte Woche bei Henning Matriziani mit knapp unter einer Stunde auf jeden Fall. Heute, denke ich, wird's länger, weil wir haben schon wieder unfassbar viele Themen. Also ganz kurz, wenn euch folgende Themen interessieren, dann bleibt dran. Wir werden über das Testspiel sprechen. Gibt's Erkenntnisse, gibt's keine? Was ist uns aufgefallen, was ist uns nicht aufgefallen? Na gut, was ist uns nicht aufgefallen, wenn wir nicht besprechen? Die Aussagen der Protagonisten werden wir noch kurz einschätzen. Dann gibt's Trikot-News ja natürlich, wie die meisten Leute mitgekriegt haben dürften. Da werden wir drüber sprechen. Einen ganz kurzen Part über die TV-Gelder. Natürlich sämtliche Transfergerüchte. Und dann werden wir auch noch anreißen, warum die Mitgliederversammlung deutlich mehr Brisanz dieses Mal mitbringt, als man erwarten konnte und vielleicht sogar ein Bossbeben droht. Also das alles in der nächsten, weiß ich nicht, vielleicht in einer Stunde, vielleicht ein bisschen mehr. Hier, wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran.
Übrigens, und wenn euch das nicht interessiert, bleibt ihr auch dran.
Dann bleibt ihr auch dran. Und übrigens, mein Name ist Robert Gerda, Online-Redakteur von skysport.de. So, Dirk, dann lass uns anfangen. Ja, wir fangen an mit dem Testspiel in Gütersloh.
Ach du Scheiße.
Lass uns anfangen direkt mit, das
was
geht
ein,
gar nicht.
Was ein Start, ey. Boah.
Ja, also unabhängig mal vom Ergebnis, was hat dich tatsächlich mit am meisten an diesem Testspiel geärgert?
Also, fair enough. Das ist immer für Vereine, die ein bisschen kleiner sind, ist das eine tolle Möglichkeit, sich zu präsentieren und vor allem auch ein bisschen Geld in die Kasse zu kriegen. Warum FC Gütersloh? Ist ja schon das zweite Mal innerhalb von zwei Jahren, weil nun mal zwei ganz dicke Sponsoren aus der Gegend kommen, ne? Und denen zuliebe wird das da gemacht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Also, ne, die geben viel Geld aus, dann darf man das auch machen. Es ist allerdings trotzdem schon recht schwach gewesen, wie wenig Zuschauer da waren. Keine 4.500. Das finde ich ehrlich gesagt für einen Auftakt von Schalke 04. Da sind ja mehr beim normalen Training fast. Fand ich das schon schwierig. Das lag mit Sicherheit auf der einen Seite dran, dass einfach Samstag sehr, sehr heiß war. Und ich glaube, viele einfach dann lieber ins Freibad gegangen sind. Aber es lag mit Sicherheit auch daran, dass die Preise für ein Testspiel, das erste Testspiel, wo du weißt, da passiert wirklich gar nichts, waren schon jetzt nicht testspielwürdig, ne? Also 15 Euro für einen Stehplatz, das klingt jetzt erstmal normal, das ist aber normal, wenn es ein normales Spiel wäre, ne? Also 30 Euro für einen Tribünenplatz, also ganz ehrlich, das war mir ein bisschen too much. Und was mich persönlich auch echt geärgert hat, also es sind 32 oder 33 Grad tagsüber gewesen, wenn du Mineralwasser, auch wenn es 0,4 ist, trotzdem Mineralwasser für 3,50 Euro, Bratwurst ohne Brötchen und so, da denke ich mir, naja, also da wollten sie scheinbar dann doch ein bisschen mehr Geld machen. mit diesem einen Spiel. Und das fand ich dann ehrlich gesagt alles ein bisschen drüber.
Also du bist ja öfter im Stadion als ich, aber hast du schon mal Bratwurst ohne Brötchen bekommen?
Nein. Irgendwo? Und das Geile ist, dann habe ich gefragt, so, habt ihr ja nichts? Ja, hier, dann haben sie so eine Wanne gehabt, da waren dann so, wie, also noch schlechter, halb durchgeschnittenes Toast.
Oh,
also auch das lag, aber es war schön, es war auch ein bisschen fester schon, es lag also schon ein bisschen länger. Also ganz ehrlich, ich bin da nicht pingelig, aber wenn ich in so ein kleines Stadion komme, dann will ich entweder ordentliche Bratwurst haben mit einem Brötchen zu einem ordentlichen Preis, und bei so einem Wetter musst du halt einfach, dann kaufst du meiner, das ist auch vollkommen Latte, kaufst du wenigstens, keine Ahnung wie viel Sixpacks aus dem Discounter stilles Wasser meinetwegen und sagst, aufgrund der Hitze könnt ihr für 2 Euro hier ein Wasser kriegen oder für 1,50. Ich beschwere mich jetzt gar nicht, dass für die Presse es gar nichts gab, wo ich, ne, das ist ehrlich gesagt auch überall anders. Das ist jetzt ehrlich gesagt Wumpe, aber also A, die Preise für die Tickets bei so einem Spiel und dann auch die Preise für Mineralwasser oder für Wasser bei so einen Temperaturen. Also ganz ehrlich, da kann man tatsächlich auch heutzutage ein bisschen anders sein. Jetzt werden viele sagen, ey, komm, kannst du dir da leisten? Da denke ich mir, ja, kann ich, aber ich find's halt einfach kacke. Das muss nicht sein.
Nein, ja, und es geht jetzt auch gar nicht um dich. Also es geht ja um auch Fans, die vielleicht gerade keinen Job haben oder gering beschäftigt sind oder so und mal Schalke sehen wollen. Also ich meine, die Quittung war ja dann auch, dass das Stadion auch nur halb voll war.
Ja, ja.
Und das ist dann schon sehr desillusionierend, finde ich, für Schalke. Weil das ist ja, also sind wir mal ehrlich, Gütersloh ist wie weit weg von Gelsenkirchen? Also
da fährst du anderthalb Stunden. Ja,
ja, aber ja, das ist immer noch Schalke-Land, würde ich mal sagen.
Ja, ist es.
Und dass man dort dann halt das Stadion nicht voll bekommt, das ist halt dann auch die Quittung. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon sehr, sehr enttäuschend. Und ja, also kann man auch anders machen.
Das kann man anders machen, wollte ich gerade sagen. Ja. Also ne, ich bin ja immer noch ein totaler Fan davon, hier den Wattenscheid mit einzubauen. Das liegt aber auch ein bisschen, weil ich ja halt hier Lokalpatriot bin. Du hast hier das schöne Lohheide-Stadion. Das hätte jetzt an diesem Wochenende nicht funktioniert, weil hier Leichtathletik ist. Drauf geschissen. Ich hätte halt, fände es ganz cool, wenn Schalke die mehr unterstützen würde und einfach einmal im Jahr standardmäßig so irgendwie das erste Testspiel in der Lohheide austrägt, in diesem schönen Stadion. Ja. Tust du dem Verein der Region was Gutes und hast auf jeden Fall volle Hütte.
Ja, also wie du sagst, es hat wahrscheinlich auch Gründe, warum man Gütersloh macht, wegen den Sponsoren, aber dass die das dann so krass ausnutzen wollen, ja, gut, muss jeder für sich selbst entscheiden. Jetzt ist es auch tatsächlich nicht gut gegangen, vielleicht sieht man da auch Konsequenzen. Ich will übrigens noch mal ganz kurz sagen, wir werden ja heute kein WM-Content machen, aber wenn wir WM-Content gemacht hätten, dann wäre das geht gar nicht tatsächlich ein Ex-Schalker gewesen. Also für die es nicht gesehen haben, die sollten sich die Szene mal auch bei YouTube anschauen oder Gott weiß wo. Breel Embolo mit der dümmsten gelb-roten Karte, die ich je in meinem Leben gesehen habe, an der Mittellinie, an der Auslinie, an der Seitenauslinie, also dort an dem Eck dort, eine Schwalbe, also ganz grotesk, muss ich ganz ehrlich sagen, das bringt ihm ja auch gar nichts, und dann hat er ja schon gelb, und dann, gut, dann wurde
aber das mit Schiri nur drauf reingefallen.
Ja. Und das Beste ist dann, dass die Schweizer dann darüber beschwert haben, dass der Argentinier gelb bekommen hat. Aber genau das war ja die Absicht von Embolo, weil also was anderes kann ich mir ja nicht vorstellen, weil das Foul an sich bringt dir ja nichts. Also entweder willst du, dass halt der Gegner vielleicht eine gelbe Karte bekommt und dann halt vielleicht vorsichtiger sein. Also war dann aus Sicht der Schweizer, die haben mir dann auch ein bisschen, also ich muss dann auch sagen, mir hat auch Breel Embolo dann leid getan, weil der dann auch gemerkt hat, scheiße, was hat aber ich gesagt, der ist mit Tränen vom Platz gegangen. Also
ja, aber trotzdem, ey, Robert, ganz ehrlich, also der Typ ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ist jetzt nicht mehr der Junge.
Der ist 29, stimmt
so, schon. So, wollte ich gerade sagen, der ist ein sehr erfahrener Spieler, der sehr viel Mist gebaut hat in seiner Karriere übrigens auch, gerade was Außendarstellung an. Also der war häufiger in der Bild, in Schlagzeilen als in der Elf des Tages. Und wenn ihr dann bei so einem Turnier, bei so einem Spiel, bei so einem Spielstand steht, unentschieden, ne, gegen Argentinien, eine Idee zu haben, eine Schwalbe zu machen, das muss einfach bestraft werden. Und scheinbar hat er dann gemerkt, dass er doch vielleicht das ein oder andere, also ganz ehrlich, das tut mir überhaupt nicht leid. Also da sitze ich eher zu Hause und sag, Sorry, also, ist leider ganz, verdient.
Ganz wild war natürlich auch, dass Urs Fischer, der ehemalige Schiedsrichter, da von einer krassen Fehlentscheidung gesprochen hat vom Schiedsrichter, dass auch Murat Yakin, der Trainer, ja auch gesagt hat, da, er sieht da einen Kontakt. Und ich denke mir, ey, was für einen Kontakt siehst du da? Also ich sehe da gar nichts. Für die Schweizer wirklich bitter, weil wie du sagst, also das war kurz nach dem Ausgleich, da hatten die gerade Oberwasser, da waren die Argentinier wirklich in den Seilen. Und ich glaube, wenn das nicht fällt, dann fährt da Messi vielleicht tatsächlich heim. Und mein WM-Tipp, aber naja, kam dann anders, ist jetzt auch egal, das war der einzige WM-Content. Wir wechseln von Dat geht gar nicht direkt zu Dat ist geil und zum Testspiel zurück. Wahnsinn, von Messi zu Gütersloh in 5 Sekunden.
Zum Rot-Bot-Messi, zum neuen Schalke-Messi.
Genau, nämlich Luka Boja hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Du hast ihn ja wirklich dann tatsächlich, ja, du warst ja direkt an der Seitenlinie. Wie hat er dir denn gefallen?
Er ist zumindest fast so groß wie Messi, würde ich sagen. Also wenn man ihn sieht, hat er ja wirklich so eine, ist ja eher so, wirkt noch so, wo man sagen würde, hey, geh noch mal ein bisschen Masse aufbauen. Hat eher so ein bisschen Statur wie Lennart Kahl oder so, ne? Also da denkt man so, boah, der braucht ja nicht für die Bundesliga noch ein bisschen mehr. Aber du hast halt gesehen in den ersten 20 Minuten, was das für ein feiner Kicker ist, der einfach Bock hat zu spielen, der total unbekümmert reingegangen ist, war für mich der... Ja, vielleicht sogar mit auffälligste Spieler oder wahrscheinlich sogar der auffälligste Spieler in der ersten Halbzeit, weil er einfach so frisch daherkam, ne? Auch mit den Standards haben wir beide ja schon drüber gesprochen, dass er auch unter der Woche im Training relativ viel machen darf. Also das ist ein echt feiner Kerl, der nicht umsonst von Norbert Elgert so viel Lob mitbekommen hat. Und wenn der so weitermacht und Muslic weiter so auf ihn setzt, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass der durchaus eine Rolle spielen kann. Also ich fand das echt nicht schlecht. Also ganz, ganz klar. Early Stage, ne, sagt man ja jetzt immer. Also ganz am Anfang, aber also das fand ich echt klasse. Also hat er sich echt verdient, auch das Lob hat er auch bekommen. War gut.
Ja, fand ich auch. Also am Fernseher, also ich fand auch, du hast auch so ein paar Sachen gesehen, die ihn so auch auszeichnen. Also der ist deutlich schneller als ich dachte. Oder gut, vielleicht war auch sein Gegenspieler langsam, aber er wurde einmal auch steil geschickt von Vitali Becker und dann hat der wirklich angezogen und das sah auch schnell aus. Also klar, jetzt wurde keine Geschwindigkeit gemessen, aber das hat ihm schon gut gefallen, auch technisch. Guter linker Fuß. Also generell hat mir das echt ordentlich gefallen. Es ist halt natürlich sein Problem, er spielt halt gefühlt auf der Position, wenn sie ihn da links offensiv spielen, wie Auschisch und was der kann, hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen, war dann aus meiner Sicht der mit Abstand beste Spieler von Schalke bei dem Test, was auch nicht schwer war, da wird es natürlich schwierig, aber heißt natürlich nicht, dass er vielleicht über Kurzeinsätze reinkommen kann. Wollte ich gerade sagen, aber
das ist auch eigentlich perfekt für ihn. Also ja. Keiner erwartet von Luka Voja in seinem ersten Profijahr, dass der Stammspieler wird. Ganz im Gegenteil, es ist doch eigentlich fast schon genial, wenn du A, so einen Spieler vor dir hast, von dem du noch dir so viel abgucken kannst, aber B, dass Schalke da jemanden hat als Alternative, der Standards schießen kann. Das war ja das ganz große Manko, bevor Auschisch kam. Und der reinkommen kann, wenn Auschisch sich aufgerieben hat. Weil das wird ja auf jeden Fall so sein, dass die Außenbahnen noch mehr laufen werden müssen in der kommenden Saison als wahrscheinlich im letzten Jahr noch, weil sie so viel mit nach hinten arbeiten werden müssen. Und dann wirst du einfach froh sein, wenn du in der 75. Wechseln kannst. Und ein Luka Voja, der wird doch in die Hände klatschen, wenn er weiß, dass er jedes Spiel, weiß nicht, 10, 15 Minuten Bundesliga nichts herankommt. Das haben ganz viele andere Spieler, die initialen A.D.-Punkt haben, zum Beispiel in der letzten Saison nicht in zwei Spielen geschafft.
Ich musste jetzt kurz überlegen, wen du meinst, aber der Kollege. Aber
den sprechen wir gleich noch.
Ist später noch Thema, genau. Ja, absolut. Also man kann ihn ja behutsam ranführen.
Ja.
Ich sehe ihn natürlich schon hinter Auschisch, aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass Voja auf diese linke Offensivseite festgenagelt ist. Also Nein. Der kann vielleicht auch woanders spielen. Es wird Verletzungen geben, darf man auch nicht vergessen. Also es ist sehr, sehr früh. Wir wollen jetzt auch keinen Druck aufbauen, aber also mir hat das echt gut gefallen. Und wenn der das hält, dann warum soll der nicht auf seine Einsätze kommen? Ich bin bei dir. Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er eine tragende Rolle spielt. Aber wer das erwartet, sorry, das ist dann auch ein bisschen früh. Da gibt's diese Leute, ja, also immer. Jamal war mit 16 schon eine tragende Rolle in Barcelona, aber das ist dann schon nochmal ein ganz anderes Regal. Aber nochmal, aber wenn er da reinschnuppern kann, vielleicht hin und wieder mal auch vielleicht von Beginn an, wäre das am Ende, glaube ich, würde er auch unterschreiben. Und hoffen wir mal, dass er fit bleibt und dass er so weitermacht, sich diese Unbekümmertheit behält und
genau. Also man und muss da ja schon ganz klar sagen, also wenn das einer hinbekommen hat, auch in der letzten Saison, die Jungs echt nicht so überpacen, dann ist das Miron Muslic. Er hat ja im Interview danach auch gesagt, ey, wir wissen, dass das ein ganz feiner Junge ist, aber wir haben verdammt viel Zeit, gar keinen Stress mit ihm. Und das ist auch ja das, was so ein bisschen bei Vitali Becker auch super funktioniert hat. Ne? Den hat er ganz behutsam aufgebaut. Das war auch das, was bei Peter Remmert funktioniert hat zu Beginn, dass er den gar keinen Druck macht, ne? Dass er den die Zeit lässt. Was hat er auch bei Said Tchibara gemacht, nachdem der nach seiner schweren Verletzung zurückgekommen ist, hat er gesagt, ganz entspannt, ganz ruhig, gar keinen Druck. Wenn es klappt, auf jeden Fall. Und die jungen Spieler zahlen das ja zurück. Ne? Und von daher, wenn das bei Luka Voja so bleibt, der verletzungsfrei bleibt, kann das auf jeden Fall eine erquickende Befruchtung dieses Kaders sein.
Sehr, eine erquickende Befruchtung. Na dann. Du hast Tchibara angesprochen, hat nur 13 Minuten gespielt. War natürlich abgesprochen, dass Brian Lassme nicht die vollen 45 Minuten spielt. Man kann so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass Saita vielleicht ein bisschen hinten dran ist. Ist das vielleicht überinterpretiert oder würdest du das auch so sehen?
Er ist alphabetisch hinten dran. Also ich habe der Herr von Gütersloh kam und hat die Aufstellung verteilt und hat immer jedem zwei Zettel gegeben. Ich brauche nur eine und habe dann geguckt und habe gesagt, ach so, die geht tatsächlich über zwei Seiten, weil einfach Schalke so viele Spieler hatte und Said Tchibara alphabetisch halt ganz hinten dran war. Also es ist einfach so aktuell will Miron Muslic ein bisschen was ausprobieren und so wie er ihn jetzt ausprobiert hat, nämlich in der Offensive, sind einfach zu viele Spieler da, ne? Und da sind halt zwei, drei Spieler erstmal sowieso von der Leistung und Qualität her vor ihm, keine Frage. Dazu gehört auch Brian Lassme, wenn der fit ist, weil ich glaube, wenn Brian Lassme fit bleibt, ist das echt eine Waffe hinten raus, auch in der ersten Liga, aufgrund seiner Geschwindigkeit, ne? Aber das erstmal, ne, ich bin froh, dass er überhaupt spielen kann. Und bei Gomez ist das so, den wollen sie halt ins Schaufenster stellen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Also gibt Interesse an Gomez. Wir haben das ja damals exklusiv erzählt, dass es aus Österreich Interesse gibt. Das Problem bleibt weiterhin, die verdient einfach viel zu viel. Aber trotzdem will man den halt ein bisschen anbieten und da bleibt Said Tchibara hinten dran. Ne? Also das ist jetzt erstmal für ihn eine doofe Situation. Ich hätte ihn gern auch mal auf rechts gesehen, ne? Mehr. Könnte man ihn auch einsetzen. Ist vielleicht auch eine Idee, aber ja, mir tat Magnus Rösner viel mehr leid. Also du hast ja immer so zwei, drei Spieler, das ist jetzt nicht bös gemeint, aber das sind halt die Notstopfen. Falls mal wirklich was passiert, so wie es jetzt in der ersten Halbzeit passiert ist, ne, es war vorher klar, Muslic will zwei komplette Mannschaften sehen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Und wenn dann was passiert, hast du halt diese Notstopfen, in Anführungszeichen, Entschuldigung, aus der zweiten Mannschaft. Tauber war, glaube ich, mit dabei, Gashi war, glaube ich, mit dabei, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und Rösner auch. Der musste rein für Kuchai, sieht beim Gegentor kacke aus und muss zur Halbzeit wieder raus. Das tat mir so leid für den Jungen, ey. Weißt du, dann darfst du auch mal zocken endlich, obwohl du gar nicht dachtest, dass du spielst. Und dann hängst du direkt beim Gegentor mit drin und darfst im Endeffekt 10 Minuten rumlaufen. Also war, glaube ich, sogar noch weniger.
Gab noch Anpfiff von Schallenberg, der ihn einmal so gestikulierend, ey, da musst du hin und so. Ja. Aber da kannst du dem Jungen auch keinen Vorwurf machen. Ja, der hat jetzt wahrscheinlich noch nicht so oft da neben den Leuten da trainiert oder gespielt. Ja. Und ja.
Er ist runtergelaufen vom Platz und guckte Vitali Becker an und sagte nur, war meiner. Genau, kann ich
lesen. Ja, er ist unter dem Ball durchgesprungen. ja, und dann kann Vitali hinten raus auch nicht mehr viel machen. Damit wären wir dann eigentlich auch schon beim Ergebnis. Also klar, das Problem ist, du willst natürlich nicht verlieren, weil du hast dann genau die Schlagzeilen. Ich habe überall gesehen, Schalke blamiert sich zum Auftakt und so weiter.
Ja, bei uns auch.
Ist das, ja, bei uns auch. Ja, aber das ist halt nun mal. Ja, es ist auch eine Blamage. Da braucht mir auch keiner was erzählen, weil hinten raus hat Gütersloh auch durchgewechselt für 30 Minuten. Und selbst in den letzten 30 Minuten hatte Schalke gegen die zweite oder die Ersatzleute von Gütersloh wenig bis keine Chancen. Ich verstehe das alles eine Woche. man darf es auch nicht überinterpretieren, natürlich nicht, aber es ist halt trotzdem nicht gut, dass man das Spiel verliert. Wenn du da 1-0 gewinnst oder 2-1, dann sagt da keiner was, dann hast dich mit Ach und Krach durchgewirkt. Verlierst du 2-1? Nicht so gut.
Also ich habe noch, ja. Hab noch deine Nachrichten im Kopf. Da waren die Sachen, Mann, boah, ist
eine.
Das. Nein, zwei. Du hast erst geschrieben, boah, ist das zäh. Und danach hast
ist auch zäh.
Und dann hast du geschrieben, ist schon ganz schön lahm. Und dann habe ich noch immer gesagt: So, Mann, ey, nach einer Woche, ich habe echt nichts anderes erwartet. Ergebnis trotzdem volle Katastrophe. Und wie es dann zustande gekommen ist, auch leider totale Katastrophe. So habe ich ja meinen Aufsager, also diese Dinger, wo wir immer hinterher sagen, für Sie vor Ort, der große Schlammer für Sky Sport News, habe ich so angefangen. Harmlose Schalker blamieren sich bei Viertligist. Solche Schlagzeilen willst du und darfst du eigentlich nach dem ersten Spiel nicht lesen, weil jeder weiß, ne, es war heiß, Gütersloh ist 3 Wochen weiter in der Vorbereitung, Schalke hat ganz andere Ideen, also das weiß ich auch von Miron Muslic aus der letzten Sommervorbereitung, der gibt den Spielern immer tatsächlich Aufgaben mit in die Testspiele, ne? Also dass er will heute das sehen, egal was passiert, er will nur das sehen, alles andere interessiert ihn nicht. Da hat in der letzten Saison ganz häufig auch das Ergebnis drunter gelitten. Ich weiß, dass wir irgendwo auf dem Weg ins Trainingslager gegen die Griechen, glaube ich, gespielt haben. Boah, es war grausamer Fußball, aber es ging für Miron Muslic da nur um Laufwege und Stellungsspiel. Das war jetzt bei dem Spiel tatsächlich nicht der Fall. Deswegen, das ist dann so kacke, wenn du dann solche Schlagzeilen nicht, die schleppst du nämlich jetzt mit ins nächste Testspiel gegen Aue und überleg mal, da würde Schalke wieder nicht funktionieren. Das kannst du nicht gebrauchen. Ne? Und dann natürlich Müller-Fehler, Verletzung Kurucay, das kommt noch oben drauf, dazu noch zu wenig Zuschauer. Also hast du wieder so viele Themen neben dem Platz, die du eigentlich, wo du dir denkst, oh meine Güte, nach einer Woche Vorbereitung.
Ja, also ich denke mir halt auch, also viele Schalke-Fans werden das ja auch angeschaut haben. Ich habe mir das ja auch dann angeschaut, da wäre ja schönes Wetter gewesen. Ich hätte dann natürlich auch was Besseres mit meiner Zeit anfangen können. Das ist dann natürlich schon ein bisschen frustrierend aus dieser Sicht, aber an sich, wie du sagst, das Ergebnis ist völlig egal. Das hat auch Miron Muslic nach dem Spiel gesagt. Ob du da, also abgesehen von den Schlagzeilen, who cares? Trotzdem, lass uns mal ein paar Erkenntnisse, wenn man das überhaupt Erkenntnisse nennen kann, mal sammeln. Warst du prinzipiell überrascht, dass Schalke mit einer Viererkette angetreten ist, auch wenn es natürlich ein Viertligist ist und es wahrscheinlich verschenkt ist, da 3 Innenverteidiger hinzustellen, aber es geht ja, wie du sagst, um Sachen einzustudieren. Ja. Warst du überrascht, dass es eine Viererkette war und nicht eine Dreier-Fünferkette?
Ja, auf den ersten Blick ja, weil ich dachte, also ich bleibe auch dabei, dass Schalke in dieser Saison ganz schwer von aus mit einer Dreierkette spielen will. Aber im Nachhinein machte das eigentlich Sinn, weil wenn du in der Halbzeit tauscht, du hast gar nicht so viele Spieler, dass du das zweimal komplett so spielen kannst. Das war, glaube ich, eher das Problem. Ne? Also ich glaube, das wird auch noch ein paar Tage dauern, bis sie das dann so spielen, weil Nikola Katic XXL WM-Urlaub hat. Der wird erst nach dem Trainingslager zurückkommen. Ne, weil er halt auch gehört ja zu den Spielern, die meisten Spiele in den Knochen haben, allein schon durch die Quali mit Bosnien und so und jetzt natürlich auch WM. Deswegen ist das auch absolut richtig, dass der Akku laden soll. Dann wird Schalke auf der Innenverteidigerposition, so wie wir ja auch berichtet haben, noch was tun. Das heißt, bist du dein Spielermaterial zusammen hast, mit denen du diese Dreierkette spielen willst, wird es einfach noch 2-3 Wochen dauern und dann ist das Vierersystem wahrscheinlich das, was am einfachsten zurzeit so umzusetzen ist, dass du halt 2 Halbzeiten wechseln kannst.
Ja. Kurucay hast du angesprochen.
Warst du nicht zufrieden mit meiner Analyse?
Ja doch, ich war schon sehr zufrieden. ich persönlich fand es trotzdem ein bisschen überraschend. Ich verstehe deine ganzen Argumente. Aber es geht ja jetzt gar nicht mal nur um die 3 hinten, sondern auch die Laufwege davor. Ja. Und du hast ja extra die ganzen Jungen aus der zweiten Garde mitgenommen. Ich hätte halt trotzdem gedacht, auch weißt für die Sechser und so weiter, also für einen Satoshi Tanaka oder so, ist es ja was anderes, wenn du 3 hinter dir hast, als wenn du 2 hinter dir hast, also dass der sich dran gewöhnt. Der hat letztes Jahr bei der Fortuna, soweit ich weiß, auch Viererkette gespielt. Also für den ist das auch eine gewisse Umstellung und so weiter. Deswegen hat es mich jetzt prinzipiell trotzdem ein wenig überrascht. Aber es ist halt das erste Testspiel. Ja, jetzt warten wir mal, wie es im zweiten, im dritten Testspiel aussieht. Warten wir mal, ob noch was da. Ich fand aber...
Du musst natürlich auch flexibel bleiben. Ne? Du kannst natürlich auch gegnerabhängig dann vielleicht dein System umstellen. Von daher macht es schon Sinn, dass beide Systeme dann gespielt wird. Das ist ja das, was wir in der letzten Saisonsvorbereitung ja immer kritisiert haben, dass Schalke nur ein System spielen kann. Und dann haben sie es in der Saison umgebaut, was letztendlich hinten raus ja auch funktioniert hat. Aber da hat man gemerkt, da war dann diese Ruckelphase, die du eigentlich durch eine Vorbereitung im Endeffekt vermeiden kannst, ne?
Ja, man darf jetzt aber trotzdem nicht vergessen, die Vorbereitung ist halt auch extrem lang. Also du hast jetzt trotzdem noch viel Zeit.
6 Wochen.
Komm mal hinten raus noch dazu. Ah. Was ich aber tatsächlich auch ein bisschen überraschend fand, ist, dass man Timo Becker innen in der zweiten Halbzeit gesehen hat und nicht rechts. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn man mit Timo innen plant, dann hast du selbst gegen den Viertligisten die Erkenntnis sammeln können, dass du rechts unbedingt noch was machen musst. Also Gantenbein war okay, sag ich mal, hatte auch ein paar Momente, aber also Finn Porat, ich glaube, das ist echt ein dufter Typ und alles, aber boah, war das gottlos schlecht. Mhm. Also dieser Elfmeter war also ganz stümperhaft, hatte dazwischen noch ein paar Szenen. Also da musst du dann was machen, oder? Also wenn du Timo nicht rechts einplanst, dann musst du rechts unbedingt was machen.
Auch da, sonst wird's dünn. Auch da glaube ich, erstmal abwarten, wenn jetzt noch ein Innenverteidiger kommt und wenn sie dann auf Dreierkette umstellen, dann wird sich das ja eh nochmal alles verschieben, die ganze Statik. Aber ansonsten bin ich total bei dir. Also du siehst natürlich schon jetzt auch, also wenn diese ganzen Spieler alle eingesetzt werden, siehst du auch, warum Schalke dringend Spieler abgeben will und auch wird.
Ja, es ist übrigens auch richtig, dass diese Spieler, auch ein Anton Donkor links, da kommen wir nachher noch dazu, auch eingesetzt werden, wie du sagst, du musst die ja spielen lassen, um sie für, hat jetzt weniger gut funktioniert am Samstag, aber immer noch besser, wie wenn die gar nicht gespielt hätten, also von daher, dann lass uns ganz abschließend nochmal ganz kurz zu den beiden, in Anführungszeichen, echten Neuzugängen kommen. In der ersten Halbzeit Adamu und in der zweiten Halbzeit Satoshi Tanaka, wie haben dir die beiden gefallen?
Beide gut. Also Adamu ich habe in der ersten Halbzeit gesagt, Luka Voja, Vitali Becker und Adamu haben mir gut gefallen. Adamu sehr auffällig, war in sehr vielen Offensivaktionen mit drin. Ich fand, auch wenn du sagst, der ist gar nicht so schnell, aber ich fand schon, dass er auf dem Spielfeld gesehen hat, dass er also im Kurzsprint schon seine Qualitäten hat und da auch sich immer wieder angeboten hat, immer wieder die Wege gegangen ist da. Also das fand ich echt sehr ansehnlich. Und Tanaka fand ich am Ball gar nicht schlecht. Also ich fand den auch so auf 1:1 echt nicht verkehrt. Das war gut.
Ja, also nicht so schnell ist natürlich auch relativ. Also seine Höchstgeschwindigkeit, die gemessen wurde in der Bundesliga jetzt in Freiburg, waren 33,5 km/h. Das ist natürlich immer noch schnell, aber das ist halt nicht die 37, die halt ein Lass mehr rennt. Aber trotzdem, du hast halt sofort gemerkt, warum Bustic den haben wollte. Also der hat einen Ball verloren, der ist immer hinterhergegangen, selbst wenn ein Mitspieler einen Ball verloren hat. Der hatte 18., 19. Minute einen Grätsche im eigenen Strafraum gehabt, hatte kurz danach eine richtig gute Aktion, wo er einen langen Ball richtig gut runterpflückt und dann direkt abzieht. Gut, der Schuss geht dann in die Wolken, aber die Aktion war gut. Und was halt Muslic auch noch explizit gelobt hat, und das ist mir auch aufgefallen, und da bin ich wahrscheinlich auch nicht der Einzige, er und Süller vor allem, aber er hat auch versucht, immer Süller einzusetzen, war zweimal ganz knappes Abseits. Also das Zusammenspiel könnte schon passen, egal ob es dann am Ende jetzt Musa Silla ist oder ein anderer Stürmer. Das kann schon funktionieren, das hat mir schon auch gut gefallen. Gegen den Ball gut, mit dem Ball, was auch in Ordnung, Einsatz, Intensität und das, was ja Muslic alles sehen will, gut. Und Tanaka muss ich auch sagen, der war... schien mir sehr ruhig am Ball und der hat mir auch Sprints angezogen, Räume geschaffen, das hat mir auch richtig gut gefallen. Das war jetzt nicht der auffälligste Spieler, aber da ist er auch nicht der Spielertyp für. Und ja, hat mir gut gefallen. Klar, ist jetzt ein Viertligist, mal sehen, wie es in den nächsten Spielen weitergeht. Ich fand übrigens auch die Aussagen danach, Schallenberg hat sich auch geärgert über das Gegentor und Muslic hat ja auch gesagt, das Ergebnis ist zweitrangig. Die können das schon alle richtig einschätzen.
Ja, ja.
Und jetzt geht's darum, das Wichtige ist, auch bei, um das nochmal abzuschließen, auch bei Kurutay, dass ja die Verletzung offenbar nicht so schlimm ist, wie man zunächst befürchten konnte.
Mal sehen,
wie lange er wirklich fehlt. Genau, wie lange er wirklich fehlt. Aber wenn das wirklich jetzt nichts ist und er tatsächlich nach ein paar Tagen wieder einsteigen kann, dann ist das zumindest okay. Dann haben alle ihre 45 Minuten, bei denen, also bei denen es geplant war, reingebracht in die Knochen nach so langer Zeit, nach 8 Wochen Pause. Ja, und dann ist natürlich noch aufgefallen, das war ja, wie die Schalke auch geschrieben haben, unübersehbar, das neue Ausweichtrikot in Neongrün. Ja, was machen wir damit?
In den Schrank hängen. Also
es und gibt den Schrank immer, zumachen.
Es gibt immer, Ausweichtrikots, die farblich halt sich sehr absetzen müssen auch, ne? Ich erinnere da an Ultra Beauty und so. Ich weiß, dass manche Fans das cool finden und sowas auch gerne haben möchten, dann ist das was Gutes. Ich hätte mich gefreut, wenn das mehr an die Stadtfarben, also ne, wenn ein grünes Trikot, dann muss da auch irgendwie eine Begründung hinterhängen und die Begründung wäre die Stadtfarben. Da ist das Grün mit drin, da von diesem Grün ist es aber sehr weit entfernt. Das finde ich dann schade. Ich finde, das passt, sieht irgendwie nicht so mega gut aus. Die Frauen haben ja auch das Neongrüne, aber die haben halt den Sponsor in Weiß drauf. Das sieht tatsächlich noch mal besser aus, finde ich. Und was ich ehrlich gesagt echt nicht schön finde, ist der Ärmelbadge, ne? Also vom neuen Ärmelsponsor. Die geben eine Menge Geld, von daher können die da drauf klatschen, was sie wollen. Es sieht halt nur kacke aus in Gelb. Also es sieht halt einfach wirklich, das sieht nicht aus. Bin mal gespannt, wie sehr die Fans das annehmen auf den anderen beiden Trikots, weil auf dem Auswärtstrikot, dem weißen, da wird das richtig beschissen aussehen, zumal da drunter ja noch so ein blaues Bündchen ist und auf dem blauen Heimtrikot sieht das auch beschissen aus. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass Schalke da nochmal in den Infight geht mit dem Sponsor und fragt, ob man das nicht anpassen kann. Weil ich glaube, aber verbesser mich da, bei anderen Vereinen ist das auch der Fall, dass da nicht unbedingt immer die Farbe des Sponsors mit auf dem Trikot landet, wenn das nicht passt. Also ich glaube, Signal Iduna in Dortmund ist ganz häufig auch nicht in Königsblau gehalten oder in Blau gehalten, sondern einfach dann in Weiß oder Silber oder so.
Ja, wie gesagt, ich verstehe, dass sich Leute darüber aufregen. Mir persönlich ist das komplett Banane. Wie du sagst, die zahlen viel Geld, dann haben sie auch das Recht, das so drauf zu drücken, wie sie
aber
wollen.
Aber es sieht halt kacke, also es geht gar nicht jetzt wegen irgendwie Dortmund oder so, aber es sieht halt echt beschissen aus, ne?
Also, ja, aber es ist ein Ärmelsponsor. Also ich find's schlimmer, wenn es der Hauptsponsor wäre, weil das siehst du halt immer. Ja. Es ist ein Ärmelsponsor. Und ich sag's dir auch ganz ehrlich, also wer sich jetzt ein Trikot, das ihm ansonsten gefällt, wegen dem Ärmelsponsor nicht kauft, boah, schwierig, also ganz ehrlich. Aber ja.
Ich glaube nicht, dass das vom Kaufen abhält. Ich glaube, dass es aber das Gesamtbild verändert. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Wenn man das an das Trikot anpassen könnte, wäre das, glaube ich, nicht verkehrt. Aber
ja,
gut.
Also Schalke kann ja da gerne es versuchen. Finde ich auch legitim. Aber wenn der Sponsor drauf besteht, und wir haben das ja letztes Mal gesagt, das ist für Schalke ein Mehrgewinn von rund 2 Millionen Euro,
dann
ist das auch in Ordnung. Ich bin auch, also mir hat es jetzt auch, also ich fand es am lebenden Objekt etwas besser, als ich davor gesehen habe. Aber also meine Farben sind es auch nicht und es liegt jetzt nicht daran, dass ich Grün als Farbe für Trikots nicht gut finde, weil zum Beispiel das Sondertrikot, wie du gerade gesagt hast, das war ja Bombe. Ja, also dieses dunkle Grün, das hat halt richtig gut ausgesehen. Das war jetzt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Punkt ist natürlich der, wie oft werden die das tragen? Vielleicht im Pokal, vielleicht hin und wieder mal auswärts, wenn das Heimtrikot des Gegners irgendwie zu nah am Weiß dran ist, aber
ich glaube schon, dass es intern so Absprachen gibt, dass du bestimmte Anzahl an Spielen dieses Trikot tragen musst. Also das glaube ich zumindest. Ich verstehe halt nicht dieses Sondertrikot, was du jetzt angesprochen hast, dieses dunkelgrüne, das ist halt echt gut gelaufen. Ja. Und davon gab's halt, die waren ja so stark limitiert, dass da ganz viele leer ausgegangen sind. Ey, dann mach doch zwei Fliegen mit einer Klappe und mach dieses Ausweichtrikot einfach in diesem Grün. Und zack, hast du zumindest, auch wenn es natürlich nicht diesen Stellenwert hat und auch nicht diese Strahlkraft wie dieses Sondertrikot, aber trotzdem ist es in die Richtung, kannst du zumindest dann hinterher, das kannst du auch super geil verkaufen, dass ja. du dann sagst, wir haben dann übrigens nochmal überlegt, auch wenn es nicht das Gleiche ist, aber jetzt haben wir zumindest das Ausweichtrikot in die Richtung gemacht. Naja, ist auch egal. Ich glaube, das Trikot werden sich sehr wenige kaufen. Das wird in diesem Jahr eh drauf hinauslaufen, dass sich alle Leute das Auswärtstrikot holen. Also das Stadion wird mehr weiß aussehen in dieser Saison als Königsblau. Da bin ich 100% von überzeugt.
Ja, lass uns ganz noch kurz, bevor wir zu dem Auswärtstrikot kommen, noch bei dem Ausweichtrikot. Etwas verwirrend war natürlich auch, oder naja, also erstmal ist es 10 Euro teurer, das hat einen Grund, das kannst du gleich ja. nochmal erzählen. Und dann war natürlich etwas, naja, weiß ich nicht, fehlende Kommunikation oder wie man es auch immer nennen will. Bei 11 Team Sports war das Trikot noch für 90 Euro drin und Schalke hat dem offiziellen Fanshop 100 Euro oder 99 Euro verlangt. Das ist natürlich auch kein ganz tolles Bild nach außen, oder? Also
also es ist so, die Trikots haben im vergangenen Jahr 89,95 gekostet, kosten dieses Jahr 99,95. Schalke begründet das so, dass Adidas schon im vergangenen Jahr eine Preisempfehlung für 99,95 rausgegeben hat. Schalke dieser aber nicht gefolgt ist, sondern gesagt hat, zweite Liga, wir sind echt am Eimer, da können wir jetzt nicht sagen, wir nehmen Hunderter für unseren Lappen. Also sind sie da dieser Vorgabe nicht gefolgt. Jetzt sagen sie aber, wir müssen halt gucken, ne, wir sind hoch, jetzt können wir der Preisempfehlung des Ausrüsters folgen und sind auf die 99,95 gegangen, dass 11 Team Sports das irgendwie nicht ganz mitgekriegt hat oder einer da dachte, ach komm, wir machen einfach so weiter. Finde ich gar ganz witzig. Die Fans haben es relativ schnell rausgefunden. Ich bin gespannt, wie viele da zugeschlagen haben. Also wer Neongrünes haben wollte und die ersten zwei Stunden fix war. Es hat sich dann ja auch rumgesprochen und hat der Verein dann auch mitbekommen und hat dann mit seinem Veredler 11 Team Sports gesprochen und gesagt, ey, das müsst ihr bitte anpassen. Dann haben die auch auf 99,95. Also ich finde 100 Euro zu viel für ein Trikot. Man muss aber auch sagen, dass in dieser Saison es waren, also alles gut. Qualität hat seinen Preis. Kein Thema. Ich finde 100 Euro zu viel. Und ich finde auch bei ganz vielen aus der Adidas-Kollektion sehen ein paar Sachen echt geil aus, richtig knorke aus. Und da hat der Preis mich sehr abgeschreckt, so etwas zu kaufen. Also allein diese weiße Kollektion fand ich überragend. Mir war es ein bisschen zu Adidas vor Schalke, ne, der Adidas-Logo über Schalke-Logo und so. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ich fand da schon die Preise sehr, sehr gesalzen. Aber du, die Schlagzeilen geben Schalke recht. So viel aus Merchandising eingenommen haben sie noch nie. Wundert mich ein bisschen, weil ich immer sage, boah, Merchandise ist echt noch extrem Luft nach oben. Auch so, was mal ein paar coole Artikel angeht. Aber naja, das ist ein anderes Thema.
Ja gut, also bei diesen Lifestyle-Produkten, da finde ich es auch nicht schlimm, dass der Adidas über Schalke ist, weil es ist Lifestyle. Ja, also das finde ich jetzt nicht schlimm. Das kann man auch anders machen, aber finde ich jetzt nicht wild. Ich bin auch ganz ehrlich der Meinung, also übrigens dazu sollte man sagen, Adidas hat, soweit ich weiß, letztes Jahr für die Trikots der letzten Saison in ihrem eigenen Shop schon 100 Euro verlangt. Also diese Preisempfehlung haben sie letztes Jahr schon umgesetzt, soweit ich weiß. Ich bin nicht ganz sicher, aber bin fast sicher. So, ich denke mir an sich auch, also wenn 100 Euro zu teuer ist, ist dann 90 Euro akzeptabel? Also
ja, aber wo ziehst du dann die Grenze? Ne? Also ich meine, das brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Also ich finde 10 Euro ist schon eine Menge Geld. Aber wir beide sind ja schon mal auf die Schnüss gefallen, weil wir gesagt haben, Bierpreiserhöhung geht nicht. Also ja, von daher, wer wird den Fans egal ist?
Nein, ich wollte darauf hinaus, also ich finde 90 Euro auch schon teuer. Also deswegen,
ach so,
Also darum geht's mir. Also
ja, klar.
Also ich kann mich erinnern, das ist natürlich in grauer Vorzeit, aber als ich jung war, da hat halt ein Trikot damals 100 Mark gekostet, das wäre jetzt heute ein Fuffi. Also das ist, und das war damals auch schon viel Geld und so weiter. Naja, sei es drum. Lass uns ganz kurz dann noch zum Auswärtstrikot kommen. Das wurde ja schon geleakt, da hast du ja auch, glaube ich, jetzt ein Foto und da sind natürlich die Erwartungen ganz andere. Das sieht natürlich richtig,
ja, guck dir wie das
sagst
mal
du so schön, knorke aus.
Das sieht total knorke. Also das Foodie Headlines, ne, mal wieder sehr, sehr weit vorne. Also nach meinen Informationen ist dieses Bild von Foodie Headlines ganz, ganz nah, wenn nicht sogar fast zu 100% dran am neuen Trikot. Retro, Retro, Retro. Das Retro Adidas Logo, das hat Adidas ja, glaube ich, bei ganz vielen Vereinen jetzt so gemacht. Und dann dieses ganz Retro Schalke Logo, was schon auf vielen Sonderklamotten jetzt auch drauf war. Dann mit diesem blauen Bündchen und so. Also das sieht einfach so geil aus. Also das trifft wirklich extrem auch die Voraussagen von allen Schalker Verantwortlichen, die gesagt haben, das ist ein super geiles Trikot. Was ich von intern höre, ist, dass man davon ausgeht, dass es wahrscheinlich das meistverkaufte Trikot werden wird. Wahrscheinlich sogar der Geschichte. Und da...
Ja.
Da habe ich noch nicht mal kurz drüber nachgedacht oder gezweifelt, habe ich gesagt, ja, alles klar, das wird's. Also das ist einfach 100% mega gut. Und ich glaube, das wird auch das nächste sein, was Schalke vorstellt. Ich glaube sogar, entweder auf dem Weg ins Trainingslager und rund ums Trainingslager, irgendwie sowas. Und dann wird das Ding, das wird knallen. Also mega gut.
Ja. Wäre halt schön gewesen, wenn das in Blau gewesen wäre. Das wäre halt noch schöner gewesen, das Heimtrikot.
Ich glaube, das zieht dann nicht so. Ich glaube, das sieht tatsächlich. Doch. Ich glaube, das sieht tatsächlich. Meinst du einfach umgekehrt, Blau und Weiß getauscht?
Ja, meine ich.
Mhm. Oh, stell dir mal sehen. Das vor.
Liebe und Community, dann oben der Kragen ist weiß.
Genau.
Und
liebe Community, ich bin ja eine Pflaume, was so Bildbearbeitung angeht. Könnt ihr das mal bitte tauschen und mal bei X oder wo uns schicken? Das würde mich mal interessieren.
Ja.
Wenn das einer hinkriegt.
Ich fand
jetzt ganz nett, weil das Heimtrikot, das wird ja eher ein bisschen, ich sag jetzt mal böse, langweilig. Ne? Also das mit diesem Arena-Dach und so, das sind so klar, das sehe ich ehrlich gesagt in dem Trikot nicht, ist auch egal. Ich fand jetzt ganz, ganz nett, weil ganz viele so ein paar Ideen hatten, die sie auch bei X und so rumgeschickt hatten mit so Nadelstreifen und so. Da waren echt ein paar schöne Sachen dabei. Ich frage mich immer, ob so Trikot-Designer sich sowas auch mal angucken oder einfach sagen, was der da im Photoshop macht, du, da brauche ich 3 Wochen für und krieg dafür 50.000 Euro. Da gucke ich nicht hin. Aber wird mal hin. Naja, egal.
Ja, wir driften schon wieder zu sehr ab.
Ja,
ich will noch ganz kurz erwähnen, das Logo ist übrigens das Schalke-Logo von 1929 bis 45. Also schon ganz, ganz altes Logo.
Also so ein bisschen so geschnörkelt, ne? Das sieht echt geil aus.
Sieht schön aus. Schauen wir mal, wie es dann funktioniert.
Ja.
So, dann sind wir bei den Trikots durch. Dann haben die Kollegen der Sportbild haben in der vergangenen Woche haben die TV-Gelder verkündet, die Vereine bekommen, und Schalke bekommt 35, also laut des Berichts, 35,7 Millionen. Das ist eine Steigerung um ziemlich genau 22 Millionen. Letztes Jahr waren es nämlich 13,7. Das sind schon unfassbare Dimensionen, wenn ich ehrlich bin. Ganz ehrlich, also wie wichtig, wenn man jetzt diese Zahlen sich nochmal anschaut, wie wichtig war dann jetzt der Aufstieg? Einfach aus finanzieller Sicht, das kann man ja gar nicht unterschätzen, oder? Das ist überschätzen. Also das ist ja unfassbar.
Also deswegen, also das zeigt nochmal, dass die Argumentation, man ist noch nicht bereit für den Aufstieg, was ja auch viele Fans gesagt haben, ne, lass uns nochmal ein Jahr, wir bauen gerade ein festes Fundament auf, dass es diese Argumentation einfach gar nicht gibt. Diese Argumentation hat gar keinen Halt, weil ohne dieses Geld kann der Verein nicht gesunden. Das wird nicht gehen. Und was mich ehrlich gesagt sehr überrascht hat, ist, wie nah doch auch noch so Vereine wie Hamburg, Köln und so weiter an Schalke dran sind und wie wenig mehr die bekommen. Also du musst tatsächlich, um da wieder in richtig dicke Töpfe zu kommen, muss Schalke wirklich die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre wieder in der Bundesliga sich erstmal etablieren, dass du bei diesen TV-Geldern dann nochmal größere Sprünge machst. Ne?
Ja.
Also trotzdem ist das natürlich jetzt einfach unfassbar wichtig für die Zukunft des Vereins, weil nicht nur die TV-Gelder ja in diese Dimension steigen, sondern dann halt auch die Sponsoring-Einnahmen ebenfalls.
Ja, du siehst natürlich auch, wie viel, also zum Beispiel, also wenn man das jetzt mal vergleicht, hier Mainz zum Beispiel bekommt 61 Millionen, das ist nochmal 24 Millionen mehr.
Wahnsinn,
das ist schon nochmal, ich meine, der HSV zum Beispiel ist bei 40 Millionen, Köln ist bei 47, Bremen ist bei 47, das ist jetzt nicht so weit weg, und
genau.
Wenn du 1, 2, 3 richtig gute Saisons spielst, kannst du da auch aufholen.
Ja.
Beim HSV wundert es natürlich nicht, die waren 7 Jahre zweite Liga, das ist natürlich schon nochmal, aber es ist natürlich, es sind sind völlig andere Sphären. Ja. Auch zum Beispiel, wenn du jetzt mal überlegst, dass jetzt zum Beispiel ein Manzambi, der Schweizer vom SC Freiburg, jetzt für 70 Millionen wechselt. Das ist ein richtig geiler Spieler. Der ist Anfang 20, hat eine tolle WM gespielt. Aber das ist natürlich auch undenkbar, wenn der Zweitligist, wenn das beim Zweitligisten wäre. Auch die Werte der eigenen Spieler, wenn du jetzt 1, 2, 3 Saisons spielst, auch völlig andere sind. Und wenn du dich gesunden willst, du musst überlegen, sollte Schalke in 2, 3, 4 Jahren schaffen, einen Spieler für 70, 80 Millionen zu verkaufen, dann kannst du dich mit einem Schlag nicht komplett gesunden, aber Riesensprung machen. Also das muss die Hoffnung sein.
Ja, genau.
Und schauen wir mal.
Und du siehst ja durch diese 5-Jahres-Regelung bei der Tabelle, bei der TV-Tabelle, ist da auch was möglich. Ne? Aber wir reden jetzt schon wieder über Dinge. Es geht darum, dieses Jahr die Klasse zu halten, im nächsten Jahr die Klasse zu halten und dann kannst du weiterdenken. Also ich glaube, dass bei vielen Fans immer noch nicht diese Demut drin ist oder sagen wir so, die Demut der letzten Jahre auch durch den Aufstieg ein bisschen aus dem Gehirn radiert wurde, was ich so hier und da aufstappe. Oh, nächstes Jahr wieder international. Geht nicht, aber naja.
Schauen wir mal. Gut, und bevor wir dann zu Transfers und Gerüchten kommen, lass uns mal noch ganz kurz zu dem ganz wichtigen Thema kommen, nämlich am kommenden Samstag, der kommende Samstag ist es, ist die Mitgliederversammlung und die könnte durchaus brisanter werden, als man, sag ich mal, vor ein paar Wochen noch gedacht hätte, weil Schalke könnte tatsächlich ein Bossbeben drohen. Und was hat es damit genau auf sich? Dirk, erzähl doch mal für die Leute, die es nicht mitkriegen.
Also ich hatte vor ein paar Wochen tatsächlich gedacht, dass die MV so ruhig werden könnte wie noch nie aufgrund des Erfolgs. Ne, das ist ja meistens so. Dann ist auch noch Ferienstart in NRW. Also ich dachte, okay, da werden, keine Ahnung, 2000 Leute hinkommen irgendwie und das Ding ist nach 4,5 Stunden gelaufen. Das sieht jetzt anders aus, weil es gibt durchaus Bewegung hinter den Kulissen. Einmal in Richtung Aufsichtsratswahl, also 2 Posten stehen ja in diesem Jahr wieder zur Wahl. Das ist einmal der Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer und dann ist das Holger Brauner. Es gibt immer doppelt so viele Kandidaten wie freie Plätze im Aufsichtsrat, heißt 4 Kandidaten treten an. Ich dachte im Vorfeld, alles klar, aufgrund des Erfolgs, die Alten gehen durch. Das wäre eigentlich immer so. Das wird aber jetzt durchaus knapp, weil es ein bisschen Knatsch gibt zwischen Schalke 04 und dem SFCV. Das steht für Schalker Fanclubverband. Ist ein großer Verband, den es schon seit, also ist traditionell auf Schalke, dass der sehr nah am Verein ist. Das ist ein Verband, wo keine Ahnung wie viel 100 Fanclubs organisiert sind quasi. Und dieser SFCV hat durchaus eine gewisse Macht im Verein. Die dürfen nämlich einen Aufsichtsratsmitglied entsenden und die bekommen vom Verein durchaus auch ein bisschen Geld, mit dem sie halt Fanclub-Arbeit betreiben können. Das ist jetzt auch nicht wenig Geld. Und sie bekommen jedes Jahr auch eine Menge Tickets. Das sind knapp, ich sag mal, ein bisschen über 3.000 pro Spiel Stehplatztickets, die dann dieser SFCV an seine Fanclubs verteilen kann. So viel erstmal zum Drumherum. Und zwischen Schalke 04 und dem Schalker Fanclubverband ist jetzt ein bisschen Knatsch entstanden. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich breche das jetzt mal ein bisschen runter. Ja, also es ist so, dass Schalke einfach gesagt hat, so die im Endeffekt das, was so die letzten Jahrzehnte auf Schalke so war, dass ihr kriegt Geld, ihr kriegt Karten. Ich mache das jetzt ein bisschen platt bewusst. Das passt schon, ihr macht damit, was ihr immer wollt. Das hat der Verein jetzt gesagt, so geht das nicht weiter, weil die Anfragen an Tickets sind nun mal einfach in den letzten Jahren extremst gestiegen. Es gibt einfach so viel Interesse von allen Seiten, dass wir das einfach anders aufstellen müssen und vielleicht besser, breiter verteilen müssen. Und deswegen hat Schalke gesagt, lieber Fanclubverband, ihr bekommt natürlich weiterhin eure Tickets, aber ihr bekommt nicht mehr so viele wie sonst. Knapp 300 weniger. Oh. So, weiß selber, Tickets auf Schalke, das ist das pure Gold. Ne? Also jeder will so aktuell dabei sein. Natürlich willst du auch nie immer das haben, was du bekommst. Das heißt, wenn du gewohnt bist, jedes Jahr so viele Tickets zu bekommen, das hat die schon mal extremst verärgert. Und es ist noch ein bisschen was dazugekommen, dass diverse Anträge gestellt wurden, die auch für Brisanz sorgen. Und einer dieser Anträge kommt aus der aktiven Fanszene. Da darf man vielleicht auch nochmal für die, die nicht so tief da drin sind, die aktive Fanszene, als da bezeichnen wir zum Beispiel die Ultras, die Hugos, den Supporters Club und so weiter. Also das ist die aktive Fanszene. Die sind eigentlich auch nicht im SFCV untergegliedert. So, und diese aktive Fanszene hat jetzt gesagt, Moment mal, warum darf denn der Fanclubverband jemanden in den Aufsichtsrat schicken? Und wir nicht, obwohl wir so stark vertreten sind bei jedem Spiel und so viel kümmern um das, was rund um das Spiel passiert und so. Also wenn die Fans einen Vertreter schicken dürfen, dann müssen wir doch da auch mitreden können, oder nicht? So, der Antrag ist tatsächlich ein bisschen, finde ich, nicht so konkret gestellt. Aber so, der Schalker Fanclubverband merkt jetzt natürlich, oh, Moment mal, wir verlieren ein bisschen an Macht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ne? Also so viel zum Rahmen. Ich hoffe, das hat jetzt jeder so ungefähr verstanden. So, es gibt 4 Kandidaten. Holger Brauner, Michael Esken, Axel Hefer, Malte Stuckmann. So, Axel Hefer wurde schon immer Richtung aktive Fanszene verordnet. Von außen. Stimmt auch, er ist da auch recht nah an der aktiven Fanszene. Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass er Ultras ist. Das stimmt nicht so. Aber es ist nun mal, dass er halt Richtung aktive Fanszene verordnet wird. Und Holger Brauner, auch aus dem Aufsichtsrat, gehört zum Supporters Club. Das heißt, zweimal aktive Fanszene sitzt schon im Aufsichtsrat drin. Jetzt kommen mit Michael Esken und Malte Stuckmann 2 dazu, die nicht im der aktiven Fanszene zugeordnet sind. Und jetzt kannst du natürlich dir dreimal vorstellen, was passiert. Aufgrund dieses ganzen Boheiß im Hintergrund, wo es halt eigentlich nur um Tickets und Macht geht, also Macht und Geld, wie es in der Politik immer so ist, sagt der SFCV jetzt, unsere Wahlempfehlung ist, nicht die beiden von der aktiven Fanszene, also nicht Axel Hefer und nicht Holger Brauner, sondern ihr wählt bitte Michael Esken und Axel Hefer Malte Stuckmann, also genau die anderen beiden. Wenn es richtig dumm läuft für Schalke 04, dann hieße das, schafft es der Schalker Fanclubverband, mehr Mitglieder zur MV zu bringen, dann könnte es durchaus sein, dass die beiden aktuellen Aufsichtsratsmitglieder abgewählt werden und somit auch der Aufsichtsratsvorsitzende. Und das muss man schon sagen, dieses Gremium, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesagt, ist jetzt nicht der stärkste Aufsichtsrat von den Persönlichkeiten her. Da ist dieser Aufsichtsrat nicht stark besetzt. Der einzige, der wirklich da eine starke Persönlichkeit ist, das ist Axel Hefer. Das ist der Chef des Aufsichtsrats, der auch es geschafft hat, in den letzten Jahren den Verein wieder zusammenzuführen und auf eine Richtung zu packen. Auch er war mit maßgeblich entscheidend dafür verantwortlich, dass Frank Baumann im Verein ist. Wenn jetzt Axel Hefer abgewählt würde, was demokratisch total okay ist, hieße das aber für dieses Gremium, dass man mehr oder weniger kopflos unterwegs wäre. Und das wäre für Schalke 04 in dieser Phase, in der man endlich sich gefunden hat, mit Sicherheit schon eine schwierige Situation, die es erstmal zu meistern gilt, wo man sich neu aufstellen muss, was absolut okay ist, weil das ist das demokratische Verfahren beim e.V. Aber das wäre für Schalke mit Sicherheit und für die Struktur auf Schalke erstmal eine Unruhe, die man so eigentlich nicht gebrauchen könnte.
Wow, das war jetzt erstmal eine ganze, ganze Menge. Ich hoffe, die Leute haben alles gut. Die Leute haben das alles so verstanden. Also man merkt schon, und das gehört wahrscheinlich zu einem Verein dazu, da ist halt sehr viel, da geht sehr viel um Macht, um ja. Um verletzte Egos, die dürfen, wir dürfen nicht, aber dann nehmen wir denen das weg und so weiter. Ich sag das völlig ohne Häme, aber es scheint mir ein bisschen, ja, wie so, in Anführungszeichen, wie so bockige Kinder, die sich da ein bisschen streiten.
Das kann man durchaus auch so sehen. Also ich weiß, der SFCV wird jetzt richtig sauer sein auf uns, aber es ist so, das sind halt altgelebte Strukturen, sage ich jetzt mal. Und immer wenn du so etwas veränderst, verärgerst du Leute, egal wo du es machst. Und es ist aber so, dass ich das total legitim finde, dass der Verein Strukturen hinterfragt. Und dass, wenn das nicht mehr zeitgemäß ist, dann hat man absolut das Recht, das auch zu verändern. Und dass das nicht gefällt, ist auch vollkommen klar. Also das ist so meine Sicht von außen. Und man kann über die Kandidaten, ich werde den Teufel tun und jetzt hier irgendwen nach vorne packen oder nicht. Also Michael Esken und Malte Stuckmann haben einen Vorteil. Es sind beides Rechtsanwälte. Esken kommt auch, glaube ich, irgendwo aus dem Insolvenzrecht. Also so etwas gibt's aktuell im Aufsichtsrat nicht. Das macht sicherlich sie dafür auch interessant. Man darf aber nicht vergessen, also ich finde schon, Axel Hefer ist ein passender Vorsitzender dieses Gremiums und der hat das auch hinbekommen, auch wenn der, das habe ich ja immer wieder gesagt, man darf nicht vergessen, dass dieses Gremium in den letzten Jahren auch dicke Fehler gemacht hat. Aber sie scheinen aus diesen Fehlern gelernt zu haben, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Und von daher ist jetzt einfach nur zu sagen, wir wählen die ab, weil die zur Richtung aktive Fanszene gehören und wir wollen jetzt mal ein Zeichen setzen, halte ich für eine falsche Herangehensweise. Ich finde, alle Mitglieder, also es ist ja so, die aktive Fanszene wird ja, hat ja immer einen großen Anteil an Leuten, die zur MV gehen, weil die einfach sich besser organisieren. Die Frage ist halt jetzt, wie viel bekommt der SFCV organisiert, an einem schönen Wochenende, wo es Richtung Ferien geht, in die Arena zu setzen, sich zu setzen für 6-7 Stunden. Das wird halt die Frage sein. Ich finde halt, es geht um den Verein und nichts um irgendwelche Befindlichkeiten. Und deswegen sollte jeder am Samstag, der Bock hat, sich vereinspolitisch zu beteiligen, jedes Mitglied hat eine Pflicht, in die Arena zu gehen und sich die Reden der 4 Kandidaten anzuhören und danach zu entscheiden, wen er wählt. Und nicht, mir wurde aber gesagt von XY, ob es jetzt die Ultras sind oder SFCV, mir wurde gesagt, ich soll den und den wählen, weil die besser zu unserer Politik passen. Jeder soll das selbst entscheiden. Das ist das absolut Wichtige. Und ob das dann jetzt für hinterher Tohuwabohu sorgt, dass sie einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wählen sollen, ja, dann ist das so. Das gehört mit dazu. Ich von außen drauf geguckt sage, es könnte, ich finde schon, dass Hefer das gut macht. Wie gesagt, auch wenn das am Anfang ziemlich rumpelig war, aber ich habe den Eindruck, dass das Gremium sich jetzt langsam gefunden hat.
Ja, ich find's ein bisschen makaber, würde ich fast sagen, wenn Hefer jetzt abgewählt wird, wo es läuft. Im Vergleich zu, ich nicht, zum letzten Mal, wo er zur Wahl stand, wo Kritik, wie du ja sagst, völlig berechtigt war. Ja, man wird sehen. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, also der SFCV, Entschuldigung, zum letzten Mal, als man wohl gezählt hat, war das 2023, da hatte er knapp 60.000 Mitglieder. Das dürfte jetzt ein bisschen mehr sein. 900 eingetragene Vereine, Fanclubs. Also das ist schon eine riesen Power, die dann dahinter steckt. Und wie du sagst, wenn die Mitgliederversammlung remote wäre, also jeder kann von online, dann glaube ich, wird's richtig schwer für Axel Hefer. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Leute kriegt der SFCV dazu, in die Arena zu gehen am kommenden Samstag.
Die Diskussion auf Remote gibt's ja immer auch, ne? Also die finde ich übrigens auch durchaus berechtigt, wenn das andere hinbekommen. Ich glaube, die Schalker gibt da die, also da kann man Stunden drüber diskutieren. Die Frage ist halt jetzt, dieser Antrag, ich finde den trotzdem gerechtfertigt. Er ist nicht gut formuliert, weil es nicht ausformuliert ist, in welcher Form auch immer die Fanorganisation sich dann abstimmen, wer den Aufsichtsratsposten entsendet. Ich finde aber, also ich habe mir das so erklären lassen, also der Verein, die Vereinsabteilung dürfen ja auch jemanden in den Aufsichtsrat entsenden. Das ist jetzt jemand aus der Tischtennisabteilung, ne? Die einzelnen Abteilungen haben da ein Recht mitzustimmen und dann ist es egal. Schalke hat ja tatsächlich eine Skiabteilung. Ne, es ist egal, die Skiabteilung, ich glaube, da sind nur 2 Leute drin oder noch meinetwegen auch nur einer. Dann hast du die Leichtathleten, die natürlich viel größer besetzt sind. Aber trotzdem, diese Abteilungen setzen sich zusammen und entsenden einen in den Aufsichtsrat. Warum also nicht sagen, die wichtigsten Fanorganisationen, das ist ganz klar der SFCV, aber das sind nun mal auch ganz klar die Ultras und der Supporters Club. Warum sagt man nicht, die setzen sich zusammen und müssen das entscheiden? Und wie die das dann entscheiden und wie das aufgeteilt wird, ist erstmal eine andere Frage. Aber es ist doch vollkommen legitim zu sagen, wenn die Fans einen entsenden, dann natürlich auch, dürfen auch die mitsprechen, die im Stadion alles machen.
Ja.
Oder, also sehe ich so.
Ja, also ja, definitiv. Ich halte mich da jetzt mal zurück. Wir schauen jetzt erstmal, was am Samstag passiert.
Es gibt noch einen zweiten Antrag, da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen.
Da wäre ich jetzt gleich noch dazu gekommen. Ja. Aber ich will jetzt nur noch sagen, also es ist deutlich brisanter, als man, wie du sagst, vor ein paar Wochen gedacht hätte, auch aufgrund der aktuellen sportlichen Situation. Es gibt aber, wie gesagt, noch einen zweiten Antrag und der betrifft den Vorgänger von Axel Hefer. Ja. Nämlich, es geht um das Amt des Ehrenpräsidenten. Was genau hat es damit auf sich?
Es sollen drei Leute ins Ehrenpräsidium gewählt werden. Das ist einmal Peter Lange, ganz langer Aufsichtsratsmitglied, Hüb Stevens. Da fragt man sich so ganz, was hat er im Ehrenpräsidium zu suchen? Also es wäre irgendeiner was für die Ehrenkabine. Ich könnte mir vorstellen, was dahinter steckt, will aber jetzt hier keine Sachen irgendwie rausmythen. Und Clemens Tönnies, es gab einen Antrag, dass das en bloc gewählt wird, aber die werden wohl einzeln gewählt in dieses Ehrenpräsidium. Und dann gibt es einen Antrag aus dem Aufsichtsrat, dass das Ehrenpräsidium sich nicht über aktuelle Situationen im Verein äußern darf. Das finde ich total lächerlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also zum einen finde ich dieses ganze Heckmeck um Clemens Tönnies, ehrlich gesagt, totaler Quatsch, da regen sich jetzt ja gerade alle wieder auf. Meine Güte, der war über, was weiß ich, 28, 19, wie viele Jahre war der im Aufsichtsrat? 29 Jahre. Man muss das nicht alles gut finden. Der hat auch ganz viel totalen Blödsinn gemacht und mit Sicherheit hat Schalke jetzt auch noch an diversen Folgen zu leiden und so. Trotzdem ist der Mann einfach ganz, ganz lange in diesem Verein gewesen, hat die Geschichte mitgeschrieben von Schalke 04 und da waren auch sehr erfolgreiche Jahre mit dabei. Und da jetzt dran drüber zu diskutieren, warum denn, ob der irgendwo rein darf oder nicht, halte ich jetzt von außen für total lächerlich. Na klar gehört er zur Schalker Geschichte und der hätte das auch verdient. Und was ich ehrlich gesagt sehr merkwürdig finde, der Antrag aus dem Aufsichtsrat, dass sich solche verdienten Leute wie auch ein Hüb Stevens, den das ja auch dann umfassen würde, dass die sich da nicht mehr äußern dürfen. Boah, Leute. Also wenn der Verein nicht mehr ab kann, wenn sich Hüb Stevens über Schalke äußert, dann ist auch ehrlich gesagt für mich irgendwie, denke ich dann immer so, dann nehmt ihr euch aber alle auch zu ernst. Also man muss das doch abkönnen, wenn Hüb Stevens sagt, was ihr da gerade macht, ist Kacke. Ob der jetzt Ehrenpräsident ist oder nicht. Und dann denke ich immer so, dann kommen jetzt alle wieder mit der Unruhe. Also einen aktuellen Spieler, ich kann dir 100% sagen, wenn ich jetzt am Samstag um Platz gegangen wäre und hätte mir fünf Spieler geschnappt, der Ding gesagt, der Hüb Stevens hat übrigens gesagt, ihr habt Kacke gespielt, dann sagen mir fünf von denen, wer ist Hüb Stevens? Habe ich überhaupt nicht gelesen, interessiert mich auch gar nicht, deswegen habe ich den Ball übrigens nicht von Kevin Müller nur einen Meter vor mich hingeschossen. Also deswegen, da halte ich für Quatsch, aber auch der Antrag wird mit Sicherheit für eine Menge Aufsehen sorgen.
Ja, gut, dann lass uns diesen Themenkomplex, ich finde es halt auch albern, was soll ich dazu sagen?
Ja,
was sagt denn Hüb Stevens? Hüb Stevens sagt, er macht sich Sorgen um Schalke, wenn es halt nicht gut läuft. Wie du sagst, die jungen Fans, die haben natürlich was von ihm gehört, er ist natürlich Jahrhunderttrainer und hat unfassbare Verdienste, aber ich glaube, die wenigsten haben ihn wirklich an der Seitenlinie erlebt. Ja. Und über Clemens Tönnies wurde genug gesagt, da will ich mich gar nicht dazu äußern.
Der sagt doch auch kaum noch was. Also der sagt doch von sich aus, ich habe das schon irgendwo verstanden, dass ich keine 500 Interviews mehr gebe. Und selbst wenn er dann was sagt, meine Güte, das muss man abkönnen. Aber du, ganz ehrlich, es ist Vereinspolitik. Du kannst es hier niemandem recht machen. Egal, was ich jetzt gesagt hätte, die Hälfte hätte mich verteufelt. Also von daher, es wird ein sehr spannender Samstag.
Ja, lass uns dann, wie gesagt, tatsächlich das abschließen, weil wir sind schon wieder über eine Stunde. Also es ist schon wieder unfassbar. Da freue ich mich auf das Schnibbeln nachher. Ja, dann ganz kurz zu den Transfers. Lass uns zuerst zu dem festen Transfer kommen, nämlich Müller ging durch. Kevin Müller, wir hatten letztes Mal gesagt, Stand jetzt wird das eher nichts. Am Tag drauf war dann plötzlich die Wende und das hat auch dann geklappt. Man muss dazu sagen, die Ablöse, die Modalitäten und so weiter, das refinanziert sich allein dadurch, dass Schalke durch den Alex Nübel Deal eine Ausbildungsentschädigung bekommt. Das heißt, das ist mehr oder weniger null. Kevin Müller bleibt, hat natürlich jetzt im Testspiel gestern mit Ball wieder mal gepatzt, war in der letzten Saison schon nicht ganz immer firm mit dem Gerät am Fuß und hat dann am Ende noch einen Elfmeter gehalten. Und da fragt jetzt auch Runyatari, machen Müllers Fehler Sorgen? Dirk, was sagst du dazu?
Also man hat schon gemerkt, dass das erste Ding sich ganz schön bei ihm eingebrannt hatte, ne? Also du merkst, dass er so ein bisschen diesen Rucksack aus der Rückrunde mitschleppt, dass er da nicht so mega überzeugen konnte. Und wenn du so einen Pass spielst, da will ich auch nichts vom stumpfen Rasen hören oder so. Da könnte man, der hat sich auch warm gemacht auf dem Rasen, von daher, da musst du dich anpassen als Profi, musst du das dann besser berechnen. Mich hat's gefreut, dass er den Elfer gehalten hat, weil ich glaube, sonst nimmst du das Ding auch nochmal eine Woche mit in Schlaf. Ich bleibe dabei, das ist ein guter zweiter Torwart, der kann das auch alles. Der muss diese Sachen aus dem Kopf kriegen und dann ist das ein guter zweiter Torwart.
Ja, und mehr muss er auch nicht sein. Ja, er muss halt vielleicht einspringen, wenn Loris sich verletzen sollte. Ja. Ich meine, Belastungssteuerung wird es beim Torhüter nicht geben. Also es ist tatsächlich nur die Verletzung. So, und dann, wenn wir bei den Torhütern bleiben, Luca Podlech hat zu Beginn des Trainingsauftakts hat er gefehlt. Danach hat er doch wieder mittrainiert. Da haben sich jetzt einige Leute gefragt, gibt's doch keinen Wechsel nach Norwegen? Da hast du ein kleines Update.
Ja, also nach meinen Informationen geht's für ihn heute nach Norwegen. Also der Deal wird über die Bühne gehen. Ist eine Laie, tut dem Jungen gut. Ich glaube, dem tut ein Tapetenwechsel tatsächlich ganz gut und da kann er dann mal spielen. Es geht um Spiele auf höherem Niveau. Kann er da, ist glaube ich erste norwegische Liga, hatten wir schon nachgeguckt, ne?
Ja.
Aalberg oder wie die heißen die? Habe ich vergessen. Und das ist eine gute Sache. Und dann steht das Torwartteam auch und das ist ein gutes Torwartteam mit Karius Klar auf der 1, mit Müller Klar auf der 2 und mit Siebeking dahinter. Hast du ein gutes Torwartteam.
Ja, definitiv. Und dann gab es ja unter der Woche wieder neue Gerüchte um zwei durchaus große Namen. Und einmal Jesper Lindström, ehemals Frankfurt, und dann natürlich der Ex-DFB-Star Robin Gosens. Das sind natürlich zwei Namen. Jetzt mal, also du kannst noch mal kurz den Stand erklären.
Ja.
Speziell bei Gosens hat sich gestern Abend noch mal was entwickelt. Mich würde dann auch tatsächlich interessieren, Dirk, wie würdest du die beiden Personalien einschätzen? Also können die einem auch helfen?
Ja, ich weiß, dass du jetzt, du bist ja kein großer Fan von Jesper Lindström, wenn du dir die Statistiken anguckst, habe ich ja schon rausgefunden, da wirst du ja gleich noch was zu sagen. Du brauchst jemanden für rechts, keine Frage. Und wenn du jemanden zumindest mit Bundesliga-Erfahrung bekommst, ist das nicht verkehrt. Der hat halt nicht funktioniert, ne? Aber wir haben ja schon, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Du hast als Spieler siehst du ganz häufig, oder bei Spielern sieht man ganz häufig, dass die eine Umgebung und eine Mannschaft manchmal brauchen, um zu funktionieren. Und vielleicht hat Schalke genau dieses Biotop, wo er sich entwickeln kann wieder oder wieder aufblüht, um in dem Bild zu bleiben. Von daher ist das okay. Ich glaube, es ist nicht die einzige Lösung, aber Gespräche finden mit Jesper Lindström mit der Seite statt und er kann sich auch einen Wechsel zu Schalke vorstellen. Bei Robin Gosens ist es so, Gespräche finden auch statt. Florenz will ihn abgeben. Das hat dann, glaube ich, auch gestern jeder dann mitbekommen, als Florenz den Kader für die Vorbereitungen bekannt gegeben hat und Robin Gosens da nicht drin ist. Das heißt, er wird den Verein verlassen. Die würden ihn auch, glaube ich, für eine kleine Marie ziehen lassen. Trotzdem ist das eher ein komplizierter Deal, weil es da einfach Finanzen zu klären gibt. Robin Gosens verdient eine Menge Geld. Dann ist es bei ihm noch so ein Soft-Skill, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, der natürlich nicht unwesentlich ist. Sein Lebensmittelpunkt ist in Italien, auch von seiner Familie. Und das auf Schalke wäre ja eher was auf Zeit. Müsste man halt mal gucken. Ich meine, der kommt aus der Gegend, ne? Der ist in Emmerich geboren, hat in Bocholt und Rehde gespielt. Also der kennt sich hier auch aus, hat ja auch durchaus Andockpunkte, ne? Also ganz so schlimm, wie es so, wie ich es jetzt gestern irgendwo gelesen habe, ist es jetzt auch nicht, dass er hier gar keinen Anschluss hätte mit seiner Familie. Die Frage ist halt, wie viel Zockerei ist Gosens? Also das kann ja auch heißen, dass du damit Druck ausüben willst auf Anderlecht und Musanjay. Da geht es ja zurzeit nicht wirklich vorwärts, weil weiterhin da die, ne, Musanjay trainiert bei Anderlecht mit, hat glaube ich auch das Testspiel mitgemacht. Die zeigen schon ganz klar, also abgeben, da müsstet ihr euch schon ein bisschen in die Tasche greifen. Verleihen wollen wir nicht. Dass du denen zeigst, wir hätten auch eine Alternative. Kann natürlich auch sein.
Ja, also zu Lindström fangen wir damit mal an. Also sein letztes Tor war im Januar 23. Das ist jetzt 3,5 Jahre her. Das war übrigens gegen Schalke damals. Der hat dann, also ja, so aber gut. Das muss.
Das ist eigentlich ein gutes Omen, oder?
Ja, ja, vielleicht. Aber ich finde halt 3,5 Jahre für einen Offensivspieler schon sehr, sehr lang.
Ja.
Und ich wäre jetzt bei dir, wenn man jetzt sagen würde, ja gut, der kann bei Schalke nochmal aufblühen. Aber der hat dann in Napoli gespielt, hat dann nicht funktioniert, ist dann ausgeliehen worden an den FC Everton, hat dort nicht funktioniert und war letzte Rückrunde in Wolfsburg und hat da überhaupt nicht funktioniert. Also wenn man den gesehen hat, das war so weit weg von der Frankfurter Zeit. Klar, der ist 26, klar, der hat Skills, die du vielleicht nicht lernen kannst. Da kommen wir später nochmal drauf, was Beuteschema bei Schalke-Transfers oder Schalke-Gerüchten angeht. Aber das ist schon für einen Offensivspieler eine sehr, sehr lange Zeit und irgendwann rattert das auch im Kopf, glaube ich. Und ich bin zumindest skeptisch. Also wenn der natürlich kommt, sag ich mal, ablösefrei, Laie mit Kaufoption oder sonst was und das ist finanziell ein Paket, wo du, sag ich mal, relativ wenig Risiko hast, okay. Aber viel von dem wenig Geld, das Schalke hat, würde ich persönlich nicht in Lindström stecken. Also das ist mein persönlicher Eindruck, aber das ist das eine. Bei Gosens, da sehe ich es ein bisschen anders. Da ist es, wie du sagst, vielleicht auch nur Pokerei. Ich finde bei Gosens, und da würde mich jetzt auch deine Meinung dann natürlich interessieren, weil es auch dazu Medienberichte zu Vitali Becker gibt. Bei Gosens ist natürlich viel... Ja, was ist, wie planst du mit Vitali? Ich denke, du kannst Vitali Becker eine Vertragsverlängerung deutlich schmackhafter machen, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, wenn du Robin Gosens holst, weil du dann natürlich sagen kannst bei Vitali, ey, pass auf hier, du bist Herausforderer, aber Robin braucht auch seine Pausen. Und da kommst du durchaus auf Einsätze und Robin Gosens ist jetzt 32, der wird jetzt nicht mehr 5 Jahre auf einem hohen Niveau spielen und wir bauen dich dann als den Nachfolger auf. Das ist natürlich eine völlig andere Ausgangslage für Vitali Becker, als wenn Moussa Ndiaye kommt, der Mitte 20 ist.
Ja.
Und der auch einen Anspruch hat, auch vielleicht die nächste. Da gab es jetzt auch bei Twitter, ja gut, aber der ist ja eh nicht zu halten. In 2 Jahren ist der auch weg. Ja gut, aber das kannst du natürlich Vitali Becker nicht sagen. Siehst du das ähnlich wie ich oder würdest du da sagen, das ist Gehirngespinst von mir?
Also ein Jai wäre ein Becker-Killer. Ne? Also wenn ich, also das ist einfach so, wenn Moussa Ndiaye kommt, dann ist ganz klar, dass der spielt. Der ist auch nicht verletzungsanfällig und dann ist Vitali Becker raus. Und ich glaube, der Anspruch von Vitali Becker ist tatsächlich schon so, dass er sagt, ich will eigentlich jetzt gesetzt sein und ich sehe mich auch in der Startelf. Von daher ist mit Sicherheit Robin Gosens, wie du gerade schon richtig gesagt hast, von der Variante erträglicher für Vitali Becker. Ich glaube aber, dass das im Selbstverständnis des Spielers tatsächlich mittlerweile schon so ist, dass er sagt, ich habe die Fähigkeiten hier zu starten und eigentlich will ich gar keinen vor mich gesetzt bekommen. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum die Verhandlungen da zurzeit auf Eis liegen. Also es ist so, Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Stand jetzt wird er nächstes Jahr ablösefrei gehen und Schalke wollte verlängern, das hat man sich aber nicht wirklich einigen können. Und das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass Schalke ihn eben nicht auf der 1 dort auf der Position sieht. Also ich bin gespannt, was da weitergeht, aber aktuell sehe ich nicht, dass Vitali Becker auf Schalke verlängert. Also da hast du auch durchaus noch ein Problem. Das wird mit Sicherheit auch bei Schalke mit eine Rolle spielen, wenn du weißt, dass Vitali Becker nicht verlängert, dann kannst du natürlich einen ganz anderen Spieler auf der Position suchen. Nämlich einen, der sich dann da entwickelt, dann macht Robin Gosens wiederum eigentlich keinen Sinn. Dann wäre Robin Gosens nur ein Übergangsspieler, so, weißt du?
Ja.
Das ist halt auch jetzt gerade so ein bisschen schwierig.
Ja, also ich finde, Vitali Becker nach der Hinrunde, die er letztes Jahr gespielt hat, sollte auch den Anspruch haben,
ja,
zu sagen, ich will da spielen. Er ist ein junger Spieler, er muss spielen. Ich fände es jetzt bei Gosens, wie gesagt, schon okay, wenn man sagt, okay, du bist Herausforderer, aber du kommst trotzdem auf deine Einsätze und dann in 1 oder 2 Jahren bist du dann unsere Nummer 1. Ja, finde ich, kann man so vertreten. Wenn er natürlich den Anspruch hat, jetzt schon die Nummer 1 zu sein, dann wird es ein bisschen schwierig. Und auch, dass Schalke da ein bisschen vorsichtig ist, kann ich auch nachvollziehen, weil das hast du auch schon öfter gesagt, in seiner Zeit bei der U19 und U17 war er relativ häufig immer wieder verletzt. Mhm. Hat er auch letztes Jahr dann diese schwere Verletzung, wo er nichts für kann. Ja, also das war ja jetzt nicht, wie blöd kann man sich anstellen. Da wurde er halt gefoult und dann hat er sich da verletzt. Ich bin tatsächlich gespannt. Wie du sagst, Vertrag bis 27, es ist nur noch ein Jahr. Schalke will natürlich auch den Spieler ungern, glaube ich, mal ablösefrei verlieren, ob vielleicht da Bewegung nochmal reinkommt, ob, wenn man sich nicht einigt, ob tatsächlich ein sofortiger Verkauf noch möglich ist. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen gesponnen. Es gab ja Medienberichte letzte Woche oder vor zwei Wochen, weiß ich gar nicht, dass Schalke ja unbedingt verlängern will, Gehaltsanpassung und so weiter. Da sagst du, das ist jetzt ein bisschen weiter weg. Jetzt bin ich tatsächlich gespannt, wie man diese Position hinten links
ausfüllt.
Am Ende besetzt. Und wenn wir hinten links sind, dann bleiben wir doch auch direkt bei A.D., also Anton Donkor. Der hat gestern gespielt. Das sah ja zuletzt immer nicht so aus, als ob der den Verein verlassen könnte. Hat sich dahingehend irgendwie ein bisschen was verändert?
Ja, wir haben ja häufig immer von den Spielern gesprochen, die durchaus, und das ist absolut, ne, wir müssen es ja immer wieder erwähnen, sonst wer uns jetzt zum ersten Mal hört, also jeder Spieler hat einen totalen Anrecht auf seinen Vertrag, weil der ist einfach von beiden Seiten unterschrieben worden und ein Spieler kann nichts dafür, wenn ein Verein einem einen dicken Vertrag anbietet, ne? Und jeder darf dann auch für sich entscheiden, möchte ich dafür Fußball spielen oder möchte ich nur auf der Tribüne sitzen? Und Anton Donkor zählte eigentlich in der Vergangenheit eher zu den Spielern, die gesagt haben, so, ach ja, nö, bleib hier erstmal auf der Tribüne. Das hat sich jetzt tatsächlich erstmal gewandelt, weil er jetzt doch scheinbar gemerkt hat, ich werde auch in dieser Saison einfach gar keine Schnitte haben. Und das Testspiel hat das übrigens auch nochmal gezeigt. Es gibt Interesse an Anton Donkor aus dem Ausland, aus der Türkei und aus Griechenland. Und was ich jetzt mitbekommen habe, ist, dass das tatsächlich auch jetzt eine wirkliche ernstzunehmende Alternative für ihn ist, zur Tribüne zu sagen, ich nehme meine Karriere nochmal in die Hand und versuche nochmal irgendwo anders meine Talente zu zeigen, weil das muss man sagen, also der funktioniert halt auf Schalke nicht. Der hat auf Schalke nie funktioniert, der kann aber funktionieren. Vielleicht ähnlich wie bei Jesper Lindström, der braucht einen Tapetenwechsel. Die Tapeten wird Schalke ihm zur Hälfte mitgeben, das heißt also, egal wo er hingeht, wird er nicht das verdienen, was er auf Schalke verdient und dementsprechend müsste Schalke das halt dann finanziell ausgleichen. Das ist aber dann auch vollkommen okay. Also da besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass da was passiert. Das hätte ich vor, ich sag mal, 3-4 Wochen noch nicht so gedacht.
Ja, könnte es auch sein, dass es einen Tapetenwechsel bei Mertcan Ayhan gibt? Ist ja völlig andere Ausgangslage, aber ich kann mir vorstellen, da gibt es sicherlich Angebote mit Tapeten, die deutlich wertvoller sind.
Na klar, also das ist so ein bisschen wie bei Vitali Becker. Auch der kommt ja, also Vitali Becker kommt ja auch hier aus um die Ecke weg. Genauso wie Mertcan Ayhan. Auch da ist die ganze Familie pur Schalke und so weiter. Und auch da ist das Interesse aus dem Ausland groß. Natürlich an jungen Leuten, die so ausgebildet sind. Ich glaube, für Mertcan ist es nochmal einen Tick schwieriger, weil auf seiner Position schon Qualität da ist und auch Namen da sind und mit Igor ja vermutlich noch jemand kommen wird. Ne? Also auch wenn bei Igor Anfang der Woche oder Anfang letzter Woche noch auch Stillstand war, Schalke hat da nochmal nachgebessert und die Spielerseite ist ja sehr optimistisch, dass das irgendwann klappt. Das heißt, dann hast du als Mertcan Ayhan in der Innenverteidigung noch einen Konkurrenten mehr. Es ist aber so, der liebt die Heimat total, ne? Der liebt Schalke total. Der sagt, ich möchte hier, also das passt halt so, was ich über ihn höre, so wie ich ihn auch kennengelernt habe in Interviews und so. Das ist so ein bodenständiger, feiner Kerl, so gut erzogen. Ist heutzutage, ehrlich gesagt, ist egal, der soll Fußball spielen, aber ich achte da trotzdem auch noch ein bisschen als Familienpapa auch drauf irgendwie. Super erzogener Junge. Und genau so denkt der auch. Total professionell. Der sagt, ich weiß, was ich an Schalke habe. Ich will hier meinen nächsten Step gehen, obwohl das einer der Spieler ist, für die es am meisten Interesse aus dem Ausland und von richtig guten Vereinen gibt. Das weiß ich, da sind 2-3 richtige Kracher bei, aber das lässt den völlig kalt, weil er sagt, hey, ich bin Schalker und ich will hier meinen Weg gehen. Finde ich überragend. Frage ist, wie lange man so eine Idee noch aufrechterhalten kann, aber aktuell braucht man sich als Schalker da, glaube ich, keine Sorgen machen.
Ja, wäre natürlich nice, dass man natürlich auch bei einem anderen Verein dann noch große Karriere machen kann. Zeigt ja auch das Beispiel Malik Chau, der ja auch in jungen Jahren weggegangen ist. Haben auch viele gesagt, was will der bei Milan? Und schaut dir den jetzt an. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass Mertcan noch ein paar Jährchen bleibt.
Naja, Malik kam jetzt nicht direkt hier aus Schalke und die Familie war nicht aus Schalke. Auch, ne?
Aber, ja. Genau, meinte ich nicht, aber der ist auch jung gewechselt. Also darauf wollte ich hinaus. Und bei Mertcan, also da hoffe hofft man natürlich auch, wenn man ihn dann irgendwann mal verkaufen muss, dass das vielleicht in ein paar Jahren erst der Fall ist, dass man dann eben, da sind wir wieder bei dem Transfererlös, dass man da deutlich mehr kriegt, weil wenn er 2-3 Jahre in der Bundesliga drin hat, ist das ein völlig anderer Preis als jetzt mit einem Jahr zweite Liga.
Keine Frage, das ist aber eine Rakete, der kann auf so viele verschiedene Positionen spielen. Also der wird ja seine Einsätze bekommen, weil ne, bei den Jungs da hinten, da wird es immer wieder Verletzungen geben und dann wird er reinkommen und dann wird er funktionieren.
Speziell, wenn du Dreierkette spielst, da ist ja nochmal ein Platz mehr, absolut. Ja. Gut, dann lass uns nochmal ganz kurz Ebimbe, Igor hast du angesprochen, bei Ebimbe, da haben jetzt andere Medien ein bisschen zurückgerudert, da hattest du es ja letzte Woche, wie ist da nochmal der Stand, das ist nach wie vor kalt, richtig?
Also ganz leicht warm nur. Also da sind andere Vereine, die halt auch mehr zahlen wollen und können. Und Schalke hat da klare Vorstellungen, hat die an Frankfurt weitergegeben und aktuell halt keine Bewegung.
Ja. Und dann ist natürlich oder fällt natürlich
also,
auf.
Was wir noch sagen müssen, also dass wir wissen ja, dass Frank Baumann Ende letzter Woche unterwegs war. Also er saß relativ früh morgens im Flieger nach München. Wir sind davon ausgegangen, dass er in Richtung Italien unterwegs war. Nach unseren Informationen war er definitiv nicht bei Robin Gosens.
Ja. Das ist ja zumindest eine Info, ja. Und dann, wenn man sich die ganzen Gerüchte anschaut und auch die Spieler, die man geholt hat, wenn man Satoshi Tanaka mal außen vor lässt, also ein Junior Adamo, ein Igor, ein Ebimbe, ein Gosens und ein Jesper Lindström, dann fällt natürlich schon auf, dass Schalke da bei Transfers ein gewisses Beuteschema hat.
Ja, ich glaube, dass Schalke 04 ein ganz dickes Argument in die Verhandlungen mit solchen Spielern bringt. Und die werden nämlich sagen, ihr könnt auf Schalke in der Arena spielen unter Miron Muslic. Denn der kriegt euch wieder hin. Also man merkt schon, dass Schalke ja ganz extrem darauf schaut, Spieler zu bekommen, die einfach eine Karrieredelle haben, die eine Formdelle haben, die natürlich auch Auswirkungen auf den Preis haben. Deswegen sind sie dann für Schalke erschwinglich. Und Schalke setzt voll darauf, dass Miron Muslic diese Spieler wieder in die Spur kriegt. Also dass ein Adamu wieder Tore schießt, Vorlagen gibt, dass ein Jesper Lindström endlich wieder torgefährlich wird, dass ist schon alles auf Miron Muslic ausgelegt. Das heißt, die Transferstrategie von Schalke 04, wir haben ja sehr viel immer über dieses Tool Stats Libuda gesprochen, was Schalke anwendet. Man müsste es fast schon Stats Miron Muslic nennen.
Ja, also man sieht es ja auch bei Igor, der ja zuletzt ja auch jetzt wenig gespielt hat, ausgeliehen an West Ham dann nicht wirklich funktioniert hat und Ebimbe in Frankfurt nicht wirklich weitergekommen ist. Also es ist tatsächlich interessant. Ich finde diese Strategie auch clever. Ich bin nur etwas skeptisch, ob man das wirklich bei jedem Transfer machen muss. Ja, also ich würde mir schon den ein oder anderen Transfer auch wünschen, wo man einfach dann so gut auf gut Deutsch weiß, was man bekommt. Ja, wo du weißt, okay, der hat letztes Jahr funktioniert, der hat da 3000 Minuten gespielt. Da weiß ich, okay, der kommt her und der wird das weitermachen. Ja, eine Garantie hast du nie, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher. Ja. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich möglichst viele solche holst, ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass bei ein paar funktioniert. Und dann hättest du natürlich auch Spieler bekommen, die du vielleicht, wenn sie top in Form sind, vielleicht nicht bekommen würdest.
Ja, gut. Also du siehst, ich finde, bei Adamu sieht man in der ersten Woche, der genießt halt die Atmosphäre, die im Team herrscht. Also das ist nämlich eine richtig gute. Adamu habe ich noch nicht eine Minute gesehen, wo er nicht gelacht hat. Also das ist eigentlich, also der fühlt sich da jetzt schon richtig, richtig wohl. Also wir müssen da übrigens noch ganz, ganz kurz das Dzeko-Update, sonst kriegen wir, glaube ich, sonst hassen die Leute uns.
Bitte.
Gibt nichts Neues.
Ja.
Ja, also ne, es wird so bleiben. Also es ist ja so, dass Dejan Ljubicic WM-Urlaub bekommt, nicht ganz so lang wie Katic, weil er nicht so überspielt war und auch schon in dem Urlaub war. Der ist ja nachnominiert worden. Der wird in anderthalb Wochen im Trainingslager dazustoßen. Katic nach der WM hieße für Dzeko auch, erst nach der WM wäre er gefragt. Das heißt, ich glaube, so lang wird auch der Zeitraum gehen, in dem er sich entscheiden darf. Und der wird sich bis dahin ganz genau anschauen, was macht meine Verletzung? Ich glaube, etwa was Muskuläres, das sollte bis dahin ausgeheilt sein, hoffentlich. Und B, was macht Schalke bis dahin? Und Schalke wird sich überlegen, passt der noch in unser Budget? Na, aber wir haben es ihm ja versprochen, von daher. Ich rechne mal mit einer Dzeko-Entscheidung so in der Woche nach dem Trainingslager.
Ja, ich wollte gerade sagen, nach der WM, da meint Dirk natürlich nach dem Trainingslager.
Entschuldigung.
Ja, alles gut. So, und wie kommen wir jetzt von Edin Dzeko zu Thomas Reis? Ja, machen einfach einen Hard Cut.
Sind Thomas die eventuell Reich, gleich alt?
Boah, das glaube ich jetzt nicht, aber lass mich mal schauen. Thomas Reis ist, nee, 52. Thomas Reis ist 52. Noch ein bisschen älter. Ja, Thomas Reis ist nämlich heute unser, was macht eigentlich? Ja, war langjähriger Spieler in Bochum, auch noch ein paar anderen Vereinen, bevor er dann seine Karriere beendet hat. Wurde dann erst Co-Trainer und Cheftrainer der U19 in Bochum. Ging dann zur U19 nach Wolfsburg und kam 2019 als Cheftrainer nach Bochum zurück und wurde Nachfolger von, was würdest du tippen?
Gerd van Marwijk?
Nee.
Gertjan Verbeek. Gertjan Verbeek.
Nein, nicht, aber auch nicht.
Van Marwijk, Gerd van Marwijk
war gar nicht ihr Ding. Aber trotzdem
der,
falsch,
vor allem ist Robin Dutt. Heißt der Bernd van Marwijk, oder?
Bert van Marwijk.
Bernd, ach gut, jetzt.
Ja.
Egal, aber was. Aber ja. Ich meinte aber, ich hatte die Gertjan Verbeek. Ist
da sind wir bei Frau Geludewig. Ja. Nein.
Ja.
Stieg dann mit Bochum, in der ersten Saison hielt er die Klasse, sehr, sehr souverän. In der zweiten Saison stieg er dann auf, hielt dann auch souverän die Klasse in der Bundesliga, wurde dann 22 nach einem schlechten Start entlassen im September, rund einen Monat später Ende Oktober, wurde er dann Nachfolger von wem auf Schalke?
Jetzt war ich gerade, wollte ich parallel gucken, was Bert van Marwijk macht.
Nein.
Jetzt war ich abgelenkt.
Von Frank Kramer.
Ach, Frank Kramer.
Der Auftakt war nicht gut, verliert 5 der ersten 6 Spiele auf Schalke, aber in der Rückrunde wurde er starker Achter und verlor in der ganzen Rückrunde auch nur 5 Spiele. Hat dann am Ende trotzdem nichts gereicht, trotz der 22 Punkte in der Rückrunde. Man stieg leider ab. Und in der zweiten Bundesliga war er dann sehr mutig zu Beginn und sprach von Aufstieg. Hat nicht ganz funktioniert. 7 Punkte, 7 Spiele und nach einem 1:3 in St. Pauli oder auf St. Pauli musste er gehen. Und wer kam dann?
Manuel Baum?
Manuel Baum war in der ersten Abstiegssaison. Nein,
Karel Geraerts, ich habe keinen.
Karel Geraerts, ich sehe schon, die Trainer da. Ist auch egal. Also Karel Geraerts kam, ja, das Ende ist bekannt, das hat nicht wirklich funktioniert. Auf Schalke insgesamt war er nur 31 Spiele, holte 1,13 Punkte. Das ist mit Abstand sein schlechtester Schnitt bei seinen Stationen. Wurde dann 24-25 Trainer in der Türkei bei Samsunspor, wurde dann in der ersten Saison sensationell Dritter, qualifizierte sich für die Qualifikation der Europa League, scheiterte dort an Panathinaikos, aber spielte mit Samsunspor immerhin Conference League, wurde dann aber im Februar 26 auf Platz 7 entlassen, also jetzt auch nicht so schlecht, würde man sagen, ist seitdem ohne Job, aber, und das ist gestern jetzt offiziell geworden und deswegen ist er heute bei, was macht eigentlich, übernimmt jetzt zur neuen Saison Ludogorets Grasgrad in Bulgarien, die in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit 14 Jahren nicht bulgarischer Meister wurden. Jetzt zwei Fragen. A, welchen Spieler haben wir aus Razgrad verpflichtet?
Och, weiß ich doch nicht mehr.
Rechtsverteidiger Junior Kaysara.
Ach, Junior Kaysara, hast recht, jo.
Ja, ja.
Oh, so weit und weiß ich alle nicht.
Jetzt die zweite Fangfrage. Wenn du das weißt, dann bist du nämlich richtig guter.
Ja, dann
auf
weiß
welchen
nicht.
Ex-Schalker trifft nämlich Thomas Reis bei Razgrad?
Ich weiß nicht so schnell. Ich habe mir gedacht, dass so eine Frage kommt. Ich habe es gerade eingegeben, aber ich habe es nicht so schnell.
Ich gebe dir einen Tipp. Es ist der neben Henning Matriziani der zweite Spieler, der von Gerald Asamoah entdeckt wurde.
Hat er noch einen zweiten entdeckt?
Ja.
Boah, ey,
Bernard Tekpetey.
Ach, Bernard Tekpetey, ja sicher. Ach, der spielt bei Ludogorets.
Der spielt bei Ludogorets schon relativ lange. Also das, genau.
Geil.
Und mal sehen, wie Thomas Reis dann in Bulgarien funktioniert. Wie gesagt, ist mit Schalke aufgestiegen, würde ich jetzt ihm aber eher weniger die Schuld geben. Was war er für ein Typ? Er macht ja von außen her einen sehr authentischen Eindruck. Wie war er für dich in der Zusammenarbeit?
Ich komme mit dem super klar. Ich kannte ihn ja schon aus Bochum. Da hat er gute Arbeit geleistet. Der Wechsel nach Schalke, das ist nicht gut über die Bühne gegangen, für beide Seiten nicht. Glaube ich, hat er in Bochum auch echt böses Blut hinterlassen. Das war irgendwie unglücklich. Und er hat natürlich, ist zu einer Zeit gekommen. Ich glaube, da hat es einfach jeder schwer gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Er hat dann ja auch Probleme gehabt, musste diverse Suspendierungen da unter seiner Ära dann mitmachen und so weiter. Das war einfach eine scheiß Zeit. Ich kam immer super mit dem klar, sehr, sehr netter Kerl.
Ja.
Aber wir wünschen ihm alles Gute.
Definitiv. So, und dann kommen wir endlich zu den Fragen. Wir sind auch fast bei 1,5 Stunden, um Gottes Willen.
Werner Tekpeçay, 3 Goals, 2 Assists, 4 Yellow Cards in der letzten Saison.
So. Ja, aber war auch ein bisschen verletzt. Aber ja, also schauen wir mal, ob er Werner Tekpeçay da nochmal zum Torjäger hinkriegt. Ja. So, und dann kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage ist über X von Airborne. Hey, Dirk und Robert, eine Frage. Schalke entdeckt ja gerade das S04 TV Plus. Wie sind da eigentlich die Rechte mit Live-Übertragungen geregelt und wie ist langfristig, ist es in absehbarer Zeit denkbar, dass einzelne reichweite starke Vereine sich selbst vermarkten und ihre Spiele direkt verkaufen? Wie sieht's da so aus,
Dirk? Okay, also es gibt jetzt keine generelle Rechte-Regelung bei Testspielen. Das obliegt den Vereinen, dass die Rechte liegen dann bei den Vereinen oder wenn die das dann an eine Vermarktungsfirma verkaufen. Also na klar, also jede Live-Übertragung kostet eine Menge Geld. Und das Geld musst du irgendwie reinholen, entweder durch Sponsoren oder indem du jetzt zum Beispiel, wir gegen Gütersloh, ist Sky mit ins Boot gekommen, dann übernimmt Sky einen Teil dieser Übertragungskosten und Schalke möchte den Fans jetzt mehr bieten. Auch Jugendfußball, Frauenfußball, das kostet Geld und deswegen machen sie Schalke TV Plus und sagen, dafür müsst ihr ein bisschen Geld bezahlen. Das ist jetzt kein Vorgang, der mich total überrascht hat. Es geht ja generell so, dass die Vereine in den letzten Jahren immer mehr selbst Content liefern wollen, weil den können sie beeinflussen. Ne? Also es klingt natürlich alles viel mehr durch die königsblaue Brille, wenn du Schalke TV schaust, ohne dass das jetzt irgendwie gegen die Kollegen von Schalke TV geht, das würde ich ja genauso machen, als wenn das natürlich ein anderes Medium berichtet. Und das ist dem Verein natürlich viel lieber, wenn sie die Nachrichten oder zumindest den Output selber steuern und gestalten können, als wenn das jemand anders macht. Und dementsprechend sieht man das ja bei allen Vereinen, dass es immer mehr dahin geht, dass die Vereine selber exklusiven Content verbreiten, denen dann die Medien mehr oder weniger hinterherlaufen sollen.
Ja, hat auch Max Siegmann bei uns im Podcast ja damals auch bestätigt. Also ist jetzt nicht überraschend. Du hast jetzt gerade angesprochen, die nächste Frage ist von Lutz unterstrich, meine Fresse, diese Unterstriche. Von Lutz unterstrich KL. Wie entsteht eine Übertragungszusammenarbeit von Schalke und Sky?
Ja, also wir haben ja den Testspiel-Sommer auf Sky. Da werden ja sehr viele Testspiele übertragen und dann schauen wir natürlich erstmal, wie passt das? Also ich kann zum Beispiel sagen, wir übertragen ja das nächste Testspiel im Trainingslager gegen Charkiw. Das übertragen wir. Das passte einfach auch von unserem Tagesplan. Und dann gehen wir in die Verhandlung mit Schalke, gucken, welche Möglichkeiten da bestehen, ob schon vielleicht auch Übertragungswagen, ob die schon was angefragt haben, ob wir mit den Partnern schon zusammengearbeitet haben und dann einigt man sich auf ein Paket finanzieller Natur und so weiter und was da alles im Rahmen mit dabei ist. Und dann wird dann ein Vertrag geschlossen und fertig. Zum Beispiel das zweite Testspiel im Trainingslager gegen die Japaner. Das hätten wir auch ganz gern gezeigt, aber da hat dann unsere Abteilung geschaut und hat gesehen, dass an dem Tag ein wichtiges Formel-1-Rennen ist, was bei uns gespiegelt wird bei Sky Sport News. Das heißt, bei uns kann man das sehen und da ist dann einfach kein Sendeplatz und dann fragen wir dieses Testspiel zum Beispiel nicht an.
Ja, genau. Wunderbar. Dann die nächste Frage ist von Martin mit dem Twitter-Handle Kreuzbitter. Der Zeitpunkt vom Trainingslager war für die zweite Liga geplant. Ist die Vorbereitungszeit jetzt etwas zu lang? Da hat ja auch Juri Mölder was dazu gesagt im Interview. Kann man auf skysport.de und in der App auch sehen. Dirk, wie ist da deine Einschätzung?
Ja, insgesamt ist es natürlich so, dass diese Vorbereitung schwer zu planen war. Du musst sie aber vorher planen. Und deswegen hat Schalke einen Termin fürs Trainingslager ausgewählt, der sowohl fürs Zweitliga- als auch fürs Erstliga-Szenario passt. Es ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstiger, dass man so früh in der Vorbereitung ins Trainingslager fährt, wo man einen ganz großen Teil der letztendlichen Startelf wahrscheinlich noch gar nicht zusammen haben wird. Aber dieses Problem haben andere Mannschaften auch. Der SC Paderborn ist sogar noch eine Woche früher jetzt ins Trainingslager gefahren. Das ist einfach als Aufsteiger so. Insgesamt sind diese 6 Wochen aber sehr wichtig und auch gut für Schalke, weil die Pause auch deutlich länger war als zuletzt und weil Schalke mit Sicherheit auch noch größeren Grundstein legen muss für diese wichtige Bundesliga-Saison, als es in der letzten Saison der Fall war. Von daher ist das mit Sicherheit nicht perfekt, aber auch keine Katastrophe.
Ja. Gut, und dann eine Frage des Anti-Nils. Sein Handle ist Ernst Kuzorra, seine Frau, ihr Mann. eine sehr hypothetische Frage, Dirk. Da ja gestern, also die Frage hat er gestern gestellt, also sprich war das Konzert, ich glaube, die Bösen Onkels waren es vorgestern, in der Arena war. Wie sieht der Plan B aus, in Anführungszeichen, wenn zum Beispiel aufgrund technischem Defekt oder ähnlichen am Spieltag der Rasen noch draußen liegt? zum Glück noch nie vorgekommen, aber was wäre, wenn? Ja, Dirk, was wäre denn, wenn?
Das ist eine mega gute Frage, mit der ich mich noch nie beschäftigt habe. Überragend. Ja, keine Ahnung. Also dann kann ich gespielt, dann muss das Spiel verschoben werden. Also das Ding, du kannst diese Schubkarre ja auch nicht reinschieben oder so mit allem Mann. Also wenn ganz Gelsenkirchen dann hilft oder ein Traktor vorspannen, wird auch nicht funktionieren. Tatsächlich gute Frage. Da müsste ich mal bei Schalke nachfragen, ob es irgendwie einen Plan B gibt. Aber gut, wenn das Feld nicht drin ist, kannst du nicht spielen. Wir hatten ähnliche Situationen ja auch schon mal in Hamburg oder Bremen, wo wegen Glatteis nicht gespielt werden konnte oder weil irgendwelche Dinge von den Tribünen runtergerutscht werden, glaube ich, so Eisplatten. Dann wird das Spiel ausgesetzt und muss wiederholt werden irgendwann. Aber interessante Frage. Ich weiß gar nicht, ob es dann, ich würde jetzt mal schätzen, das Ganze wird ja auf so einem Schlitten reingezogen, dass es dann einen Ersatzmotor oder ein Ersatzaggregat gibt. Aber das ist eine gute Frage. Die leite ich tatsächlich mal an Schalke weiter. Was ist, wenn da die Technik streikt?
Ja, ist tatsächlich interessant, weil natürlich so Glatteis und so sind natürlich äußere Einflüsse. Aber also die Frage ist halt tatsächlich berechtigt, ob die DFL dann sagt, ja gut, aber da seid ihr selbst schuld, wenn ihr das nicht sicherstellen könnt. Dann
naja, gut, wird das Spiel Stadion gegen nicht, den...
Ja. Naja, aber ich sag nicht, dass das so ist, aber es ist, finde ich, schon nochmal ein Unterschied, ob jetzt... irgendein Sturm ist und du kannst deswegen nicht spielen oder ob du nicht spielen kannst, weil du es nicht hinkriegst, den Rasen in die Arena zu fahren. Ich hoffe naja, nicht, gut, dass die DFL da unterscheidet, aber
was wäre jetzt, also was wäre jetzt, wenn Bremen jetzt das in der Saison passiert wäre, unter der Woche, dann wäre das Stadion doch auch gesperrt gewesen aus statischen Gründen, dann hättest du da auch nicht spielen können, dann hätte die DFL, dann wäre das verschoben worden.
Also ja, hoffentlich, aber ich weiß es halt oder? Nicht. Also da kann man ja sagen, ja gut, ihr seid selber schuld, das wird jetzt 3-0 für den Gegner gewertet. Ich hoffe nicht, dass das ist, weil das wäre ja völlig makaber, aber ich finde, das ist trotzdem nochmal ein Unterschied-Ding. Ja. Also vielleicht kann der Schalke was sagen, dann können wir es für das nächste Woche beantworten. Ja. So, und dann die letzte Frage, wir sind schon hoffnungslos über der Zeit. Von Magus-04 Trainingstage, außer den Tests sind noch keine Infos zu finden, zum Beispiel blau-weiße Nacht. Na Dirk, jetzt dann erzähl.
Ja, also solche Termine werden erst im Trainings, also na klar hat Schalke im Hintergrund jetzt schon grundlegend ein paar Sachen sich überlegt, aber das meiste wird ja dann im Training Trainingslager bekannt gegeben. Die Fanbeauftragten sind dann da vor Ort, da gibt's dann so ein Infomobil. Eins kann ich sagen, am Sonntag reist die Mannschaft ja an, fährt aber vorher noch zum Test nach Aue, das heißt am Sonntag wird einfach in Neustift gar nichts sein, sondern das erste Training wird Montagmorgen sein und die Trainingseinheiten sind eigentlich alle öffentlich. Es wird zwei Spiele geben, das wissen wir ja mittlerweile auch schon, dass die ein bisschen außerhalb sein werden, also dass wir da ein bisschen fahren müssen. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal allen sagen, dass es am Montag so ein kleines Welcome-Event geben wird nach dem Training. Ich glaube, da macht es auch durchaus Sinn, auf der Tribüne sitzen zu bleiben, weil der ein oder andere da den Fans was erzählen gibt. Dienstag gibt es eine Fanwanderung und so weiter. Also die Fanbeauftragten haben sich da schon ein bisschen was ausgedacht. Also meistens wird der Trainer oder Frank Baumann und Juri Mölder werden nochmal da mit Mikro auch stehen nach den Trainingseinheiten und den Fans was erzählen. Es gibt einen Kneipenquiz am Freitag. Ich kann da nur empfehlen, alle, die vor Ort sind, sich direkt Richtung Fanbeauftragte zu begeben oder auf der Homepage von Schalke zu gucken. Da gibt es auch Formulare, wo man sich anmelden kann für die Fanwanderung oder für einen Kneipenquiz. Das ist da sehr, sehr lustig und alles andere wird vor Ort dann bekannt gegeben. Und ob es und wo es die blau-weiße Nacht gibt, die wird es auf jeden Fall geben. Das wird dann auch vor Ort bekannt gegeben. Ich kann nur immer allen sagen, also das ist toll für alle, die vor Ort sind. Ich fand es immer ein bisschen chaotisch. Aber Fans haben da einen anderen Blick drauf.
Ja. Gut, und damit wären wir tatsächlich endlich am Ende.
Wow. Yeah!
Es bleibt noch zwei, Hinweise ist das falsche Wort, aber zum einen mal, wir wollen die Zeit noch nutzen, dem ehemaligen, also unserem Sky-Kollegen, Sky-Sport-Kollegen und ehemaligen Schalke-Torjäger Simon Terodde alles Gute zu wünschen auf diesem Weg. Hat das ja gestern, glaube ich, bei Instagram gepostet, hat sich mit der Vespa einen kleinen Unfall gehabt und hat sich das Bein gebrochen. Also gute Besserung, falls Simon das hört oder falls jemand das hört, der... Naja. Und das Zweite, das ist ein Hinweis tatsächlich in eigener Sache. Kommenden Montag wird es keinen Podcast geben, aber keine Angst, der Podcast wird nur verschoben um 2 Tage, weil Dirk, du bist da im Trainingslager und das macht dann keinen Sinn, am Montag einen Podcast zu machen. Deswegen machen wir ihn am Mittwoch, wo du schon ein bisschen was aus dem Trainingslager erzählen kannst. Korrekt?
Also es macht einfach keinen Sinn, wenn ich euch vorher was erzähle. Ich möchte ein bisschen Eindruck haben. Montag ist der erste Tag, da gibt's auch sehr viele Hintergrundgespräche, da gibt's bestimmt ein paar spannende Infos. Dann habe ich Dienstag einen kompletten Trainingstag drin und Mittwoch ist ja dann das Testspiel, das erste um 16 Uhr, was wir live bei Sky übertragen. Und vorher gibt's den Podcast, da wäre die beste Einstimmung auf dieses Testspiel und der beste Einblick erstmal in das Trainingslager, was bis dahin passiert ist.
Wunderbar. So, und damit wären wir tatsächlich jetzt komplett am Ende. Nochmal der Aufruf, die ganzen Photoshop-Experten, tauscht das Auswärtstrikot gegen das Heimtrikot, einfach nur von den Farben. Wir würden es gerne mal sehen, wie es dann aussehen würde. Und ansonsten Lob, Kritik, Anmerkungen, was auch immer, gerne an uns bei Twitter oder bei Instagram. Und wir hören uns dann kommenden Mittwoch. Dirk, dir auf jeden Fall vorab schon schönen Urlaub in Neustift. Nein. Und damit sind wir.
Mach nur weiter so.
Alles gut. So, dann, also das nur abschließend. Also Dirk macht natürlich nicht wirklich Urlaub und Dirk ist tatsächlich jemand, der auch extrem hart arbeitet.
Ja.
Auch zum Beispiel auf Mallorca hat er ja teilweise da 13, 14 Stunden Tage gehabt, wo er dann gearbeitet hat. Das mag vielleicht nach außen hin nicht nach Arbeit aussehen, weil es in Mallorca ist, aber ich kann mir das ist ja auch nicht, ist ja auch anstrengend, dabei der Hitze zu arbeiten.
Genau.
Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ich würde jetzt sagen, Dirk, wir verabschieden uns, oder?
es ist nichts mehr hinzuzufügen, lieber Robert.
BWG.
Ja.
Also, ciao zusammen.
Tschö. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.